Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge mit dem lieben Mirko Dahlke. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen bist, hast und heute mit dabei bist. Mirko ist Bestandshalter und Aufteiler und hat eine spannende Reise vom Arbeitslosen zum Privatier quasi genommen und da darf er uns heute ein bisschen was zu erzählen und ich freue mich, dass du deine Erkenntnisse mit uns teilst. Hallo Mirko.
Hallo Marc, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hast du einen schönen Spannungsbogen gemacht, ob ich den einlesen kann, schauen wir mal. Aber ich freue mich sehr.
Dafür sitzen wir heute zusammen. Also vielleicht kannst du unseren Zuhörern erstmal kurz einen Einblick geben, wie du zur Immobilie überhaupt gekommen bist. Weil jetzt habe ich gerade so provokant gesagt, vom Arbeitslosen zum Privatier. Arbeiten im operativen Sinne tust du heute, glaube ich, nicht mehr, außer in deiner Immobilienbubble sozusagen. Was hast du vorher gemacht?
Genau, ich darf mich heute sozusagen den ganzen Tag mit Immobilien beschäftigen. Bin ich sehr dankbar für. Was habe ich früher gemacht? Früher war ich mal, also nach Uni, ich bin Volkswirt von Hause aus, habe also nichts mit Immobilien, Studium, Ausbildung oder sowas zu tun. Bin ich zu einer Beratung gegangen, klassischer Berater, die ganze Zeit in Deutschland rumgereist, bin dann mal nach Hamburg gezogen. Auch da noch keine Berührungspunkte mit Immobilien, außer dass ich in einer gewohnt habe zur Miete, wo ich aber wahrscheinlich der beste Mieter war, den er jemals hatte, der Vermieter, weil ich nichts abgewohnt habe. Dann habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich ewig in der Beratung bleiben? Die habe ich verneint, wollte auch regional wieder nach Dortmund zurück, weil da meine Eltern zu dem damaligen Zeitpunkt noch beide gelebt haben und meine damals noch Freundin. bin dann zu einem ehemaligen Kunden gegangen, wie man es als Berater ja so öfter macht, dass man dann den Exit bei einem Kunden macht. Mittelständler, sozusagen in der Nähe von Dortmund. Und dann gab es da einen Wechsel in der Führung der gesamten Unternehmensgruppe, kam jemand Neues und weil ich an dem alten CEO dranhing, hat der dann seine neuen Leute und seine neuen Ideen mitgebracht und das hat irgendwie nicht so mit meiner Nase gepasst. Also hat man sich geeinigt, habe ich dir gerade gesagt, bin ich hier am Landgericht hier vorbeigefahren, war ich das letzte Mal, als ich da zur Verhandlung, zur Auflösung des Arbeitsvertrages war.
Das war das letzte Mal in Hagen.
Ja, ich glaube, das vorletzte Mal oder so, aber zumindest an der Straße war ich sonst nicht nochmal. Und danach habe ich dann sozusagen was ganz anderes gemacht, bin ich im Digitalbereich mit dem Kollegen was gemacht, also Online-Marketing. Das hat mich sehr fasziniert, fand ich eher extrem spannend, war am Ende des Tages aber nicht wirtschaftlich so erfolgreich, sodass wir das irgendwann beendet haben. Und danach war ich faktisch arbeitslos. Mhm. Mir war irgendwie klar, dass ich mich nicht mehr anstellen lassen möchte. Da war ich wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen verdorben durch die Selbstständigkeit.
In welchem Alter war das ungefähr?
Dass ich das beendet habe oder mit dem Kollegen. Mhm. Mitte 40. Mhm. Genau. Und das war dann so grob vor kurz vor Corona. Mhm. Also kurz so Ende 19, 20 so ungefähr. Und dann kamen Immobilien zu mir. Ich sage immer, ich habe sie nicht gesucht, sondern sie haben mich gefunden. Mhm. War irgendwie ein gutes Targeting. Von dem kannte ich auch noch ein bisschen was vorher aus dem eigenen Bereich. Also YouTube hat da einen guten Job gemacht. Bin dann bei dem einen oder anderen bekannten Content Creator in dem Immobilienbereich sozusagen hängen geblieben. Dadurch kriegt man natürlich immer mehr in die Timeline und durch meine Lebensvita im beruflichen Sinne war halt auch klar oder war mir klar, dass ich halt irgendwie auch nochmal zum Stichwort Rente irgendwie was dazu tun muss, weil ansonsten das Ganze irgendwie doch ein bisschen eher Richtung dürftig wahrscheinlich von den Beträgen rauslaufen würde. Hat natürlich das Glück, dass meine Frau Vollzeit die ganze Zeit gearbeitet hat und auch gut verdient hat, weil sie arbeitet jetzt auch nicht mehr. Mhm. aber trotzdem ist es ja auch nicht der eigene Anspruch, dann irgendwie nicht wenigstens auch da die Hälfte dazu zu tun, perspektivisch. Und das war dann so, dass ich gesagt habe, also mir war sofort klar, das Thema hat mich komplett infiziert. Mir war sofort klar, dass das größer werden muss, darf und kann, obwohl wir zu dem Zeitpunkt noch keine einzige Vermietungsimmobilie hatten.
Also, wenn ich da einhaken darf, es ging eigentlich nicht darum, dass dich persönlicher Kontakt irgendwie dahin gebracht hat, sondern du wurdest wirklich infiziert über YouTube.
Ja, also mir war klar, das war sicherlich dann mein Input in den Algorithmus, dass das eine Möglichkeit ist, jetzt auch in Anführungszeichen im fortgeschrittenen Alter nochmal eben über eigene Vermögensbildung mehr zu tun, als es das staatliche Rentensystem jemals hätte für einen tun können, selbst wenn ich von 18 oder so eingezahlt hätte, was ich halt auch nicht habe durch Studium und bin ja noch ein bisschen an der Uni für Promotion hängen geblieben. Also mir fehlen halt quasi einfach viele Einzahlungsjahre, durch die Selbstständigkeit dann diese Zeit eben halt auch nicht. So, und dann ist man ja sowieso gedeckelt. Also selbst wenn man den Höchstsatz immer einzahlen würde, ich glaube, da habe ich mal irgendwo gehört, dass man dann, glaube ich, knapp über 3.000 Euro Rente bekommt, aber das tun, glaube ich, keine 500 Menschen in Deutschland. Also eine unfassbar verschwindend geringe Zahl, die über die maximale Zeit den maximalen Satz eingezahlt haben. Das war mein Antrieb.
Altersvorsorge, Vermögensaufbau.
Genau. Und das eben halt auch nicht mehr mit dem Zeithorizont 30 Jahre, sondern eben halt as soon as possible. Und das war mir intuitiv und auch natürlich vom Verstand her irgendwie klar, dass das da möglich ist. Nur wie war mir da noch nicht klar. War erst einmal der Glaubenssatz, das muss über den eigenen Bestandsaufbau ausschließlich funktionieren.
Und wie ging es dann? Also oft höre ich bei den Leuten, dass am Anfang ja sehr viel Ängste da sind und dass ein Angstnehmer quasi die Erfahrung von Gleichgesinnten irgendwie ist. Aber so wie es jetzt sich bei dir gerade raushört, ist das wirklich rein online quasi gelaufen. Du hast dich online berieseln lassen, online informiert, Wissen angeeignet und bist dann schon in die eigene Umsetzung gegangen für einen Bestandsaufbau? Oder?
Also der Teil stimmt, was sozusagen das Aufbau von eigenem Wissen anbelangt. Ich bin dann, da weiß ich gar nicht mehr, wie der Connex war, bin dann eben auch auf Stammtische gestoßen. Wahrscheinlich über einen der überregionalen Anbieter oder so, meine ich, wäre das dann auch letztlich zu mir gekommen. Und bin dann zum Dortmunder Stammtisch, der damals noch in Herne stattgefunden hat, regelmäßig gegangen, habe mich dann dort versucht, mit möglichst vielen Leuten zu vernetzen. Auch da erstmal noch quasi das kleine Mäuschen am Tisch irgendwie versucht, von jedem da irgendwie was aufzusaugen. Aber das war sozusagen dann mein Start, aber eben nicht nur online, sondern habe auch versucht, maximal schnell im echten Leben also sozusagen Kontakte zu knüpfen. Also sei es jetzt mit Leuten, die auch investieren oder eben mit Maklern auf Besichtigung gehen und so weiter. Also das war dann definitiv nicht so, dass ich jetzt von mir behaupten würde, innere Widerstände im Sinne von großen Ängsten irgendwie durchbrechen zu müssen. Vielleicht so ein bisschen mehr gesettelt durch einfach Lebensalter oder so. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie totale Manschetten vorgehabt hätte oder so vor dem Thema Immobilie.
Und was war denn die erste Immobilie bei dir?
kam klassischerweise über einen Makler, war sogar ein Volksbankmakler, also großer Verteiler, war in 21, also vor der Zinswende, also noch Niedrigzinsphase, entsprechend irgendwie musste man schnell sein, man musste gut vorbereitet sein. Das kam mir alles entgegen, weil durch, das würde ich von mir behaupten, oder sagen glaube ich auch andere, eher strukturierter Typ und war also schon gut vorbereitet, hatte auch da mich schon mal lokal bei ein, zwei Banken vorgestellt, ohne eine eigene Immobilie zu haben. Habe es dann wahrscheinlich auch nicht übertrieben zu sagen, ich will jetzt hier dann in 2 Jahren davon finanziell frei sein. Aber habe schon aufgezeigt, dass das Ganze auf jeden Fall größer werden darf und soll und habe eben einfach auch dann am Ende klar gefragt, ob das sozusagen eine Partnerschaft hier werden könnte. Hatte mich auch gleich zu einem Firmenkundenberater durchgeben lassen, weil ich wusste, dass das auch in Struktur, also auch das war mir schon klar am Anfang, dass es in irgendeiner Form eine Struktur bedarf, um dann steueroptimierter schneller wachsen zu lassen.
Struktur heißt, selbst für den Bestandsaufbau, das war ja am Anfang der Fokus, hattest du schon vor, direkt in der GmbH-Struktur oder was meinst
nicht,
du genau
mit Struktur? Nicht GmbH-Struktur sofort, klar war mir aber, dass ich das zum Beispiel mit meiner Frau dann in der GbR 100:0 machen wollte, um dann eben auch wenn es denn dann noch möglich ist, nach 10 Jahren über den Tausch der GbR-Anteile das Ganze letztlich steuerfrei und auch ohne Änderung im Grundbuch noch machen zu können, also mit einer echten GbR, die im Grundbuch ist, jetzt nicht nur im Bruchteil, meine Frau und ich. Das meine ich jetzt erstmal mit Struktur zu den Anfängen. Und in der, das war dann auch Teil, bin ich mit so 10 Seiten Präsentation zu dem Banker hingegangen, wer wir sind, was wir machen, Haushaltsrechnung, Vermögensaufstellung da schon hingelegt und so weiter und dann auch, dass dieser GbR dann da schon irgendwie kurz erklärt und hatte dann das Glück, da entweder zu überzeugen oder aber Mitleid zu erzeugen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das dann am Ende des Gesprächs so, dass er sich das gut vorstellen könnte. Und dann hatte ich auch eine Beispielimmobilie mitgebracht. War zwar echt nur ein Beispiel, aber es traf so prima, also die war schon verkauft, aber ich habe es sozusagen dann da rechnen lassen, damit er zumindest das Gefühl hat, dass er eventuell auch Geschäft machen kann. Wenn er es jetzt hört, hoffe ich, dass er mir verzeiht.
Hat ja funktioniert am Ende des Tages.
Genau, funktioniert. Und kurze Zeit danach war es dann eben so, dass ich über einen Verteiler von der Volksbank kleine Wohnung in Dortmund, wobei es waren dann gleich, nee, es war erst eine inseriert, genau, so eine Dachgeschosswohnung, 37,5 Quadratmeter zu 45.000 Euro. Mhm. Wie so 60er Jahre, Ende 50er Jahre Bau. Klassisch, wie man es halt in Dortmund und in vielen anderen Ruhrgebietsstädten und wahrscheinlich auch in Deutschland überall irgendwo noch findet. Nichts besonders Schönes, aber auch nicht potthässlich und auch nicht das Allerschlechteste, was man in meiner Vorstellung von Dortmund irgendwie da so vom Standort her kaufen konnte. Und dann habe ich dem Makler eben gesagt, so okay, also es kam online, wir waren im Auto auf dem Weg in den Urlaub, es poppte rauf, ich saß zum Glück auf dem Beifahrersitz, habe ihn gleich angerufen, beziehungsweise habe erst das Immobilien-Scout-Formular ausgefüllt, dann seine Probi, dann sozusagen safe ist, dann habe ich ihn gleich angerufen und gesagt, so, ich bin in 3 Tagen wieder da, es war nur ein langes Wochenende, ich bin flexibel, wann ist der erste Besichtigungstermin, den hätte ich gerne, war auch dann irgendwie angetan und hat es irgendwie auch gleich möglich gemacht. Habe ich sie gesehen, habe ich gesagt, ja gut, das würden wir dann wohl machen wollen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn sonst noch irgendwie was hätte, weil wir...
Am Preis hast du nicht gehandelt?
Nee, da habe ich nicht dran gehandelt. Also wie gesagt, eine 37,5 Quadratmeter für 45.000 Euro in der Niedrigzinsphase. War noch ein Stellplatz dabei in der Dachgeschosswohnung, der unvermietet war zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir ihn gekauft haben. Nee, das war jemand, der die Miete vom Amt bekam. Das war mir so halb klar, das Konzept. Da war für mich erstmal nur klar, dass da noch Luft ist zum Höchstsatz. Ja, und mit dem, was ich dann vorher an Indikationen, an Zins und Tilgung da hatte, das war. Mir war aber auch erstmal wichtig, da überhaupt erstmal jetzt irgendwie einen Haken dran zu machen, um jetzt nicht dann ewig wieder hinter der nächsten herzulaufen, weil es halt eine Niedrigzinsphase, ich muss da nochmal dran erinnern, halt schon so war, dass da jeder, also da waren halt teilweise Schlangen bei den Besichtigungen oder man war zu fünft in einer kleinen Wohnung, bei dem Fall jetzt nicht, aber ansonsten, das war halt schon eher der Zeitdruck, den man da immer hatte und da war mir dann, also es hat sich selbst getragen oder tut es natürlich immer noch und ist ja auch viel besser geworden durch die Miete und das war keine Verhandlung am Preis, dann einfach gesagt, dass okay, das machen wir jetzt so und wie gesagt, Stellplatz kam dann erst vor Ort heraus, dass der gar nicht vermietet ist. Da dachte ich auch noch, okay, steht nicht im Mietvertrag drin, kann ich nochmal extra vermieten da irgendwo. Bei dem Quadratmeterpreis habe ich mir auch gedacht, wo soll der hinfallen in der Zukunft, dass ich die nicht, also wenn der Himmel uns über den Köpfen zusammenbricht, haben wir andere Probleme, genau, und ich werde die zu dem Preis immer wieder verkaufen können. Und selbst wenn man, ich meine, über 10% Minus bei so einem Invest, das ruiniert einen nicht. Ja? Also ich versuche immer so in so Szenarien, in Wahrscheinlichkeiten zu denken und was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt. So, und dann weiß ich jetzt noch, dann habe ich ihn gefragt, ob er denn sonst noch was hätte. Dass, ja, ist noch nicht fertig aufbereitet und eben in seiner Maklerei als Angestellter der Bank ist es eben so, wir müssen erst das ganze Exposé fertig machen, 30 Seiten PDF, die haben immer alles komplett fertig gemacht, bevor es verschickt wurde. Habe ich mir gedacht, das brauche ich alles gar nicht. Also ja, er kann da nicht aus seiner Haut, aber er soll mir sofort Bescheid geben, wenn das fertig ist. Dann kannst du erstmal so gerne zuschicken. Muss er auch, habe ich versucht, ihm beizubiegen, dass er das gar nicht an den großen Verteiler schicken muss. Und das war nämlich in dem gleichen, das waren so 3 Hauseingänge nebeneinander, so Pi mal Daumen, ich glaube, 34 Wohneinheiten und eine Hausnummer weiter, aber in der gleichen WEG, eben eine andere Wohnung, jetzt im Erdgeschoss, die er da gerade aufbereiten ließ. Und dann habe ich ihm gesagt, so, wenn die dann auch von innen einigermaßen in Ordnung ist, wenn das jetzt kein Messi oder alles verschimmelt ist, dann würde ich die halt auch nehmen, weil das waren irgendwie auch so prima, es waren 55 Quadratmeter zu, ich glaube, irgendwie 67.000 Euro oder sowas. Das ist mal klassischerweise dieser ganze Riegel aufgeteilt worden in den 90er Jahren. und in Eigentumswohnungen dann verkauft worden an diesen berühmten Kapitalanleger aus Süddeutschland, die dazu aus heutiger Sicht immer noch viel zu hohen Quadratmeterpreisen damals gekauft haben. Aber das waren eben jetzt von Mitte der 90er Jahre bis Anfang 2021. So, die haben alle mehr oder weniger runtergetilgt, komplett. Und denen war es halt einfach egal, für was die jetzt da, den letzten Euro war denen egal, für was sie da verkaufen. Das war sowieso alles steuerfrei, es war sowieso alles reiner Gewinn, war keine Restschuld mehr drauf. Und deswegen, und die wohnten, das sah man in hinterher, als ich ein Teil der WEG war, sah man es halt in den Miteigentümerlisten, alles 8er, 9er und 7er Postleitzahlen, also alles irgendwie Süddeutschland. Und ich würde wetten, dass die meisten nicht einmal vor Ort waren. Ich habe es auch alles nachgenehmigen lassen durch die und das habe ich denen noch angeboten, da die 50 Euro und so weiter. Also genau, dann habe ich eben die beiden dann im Paket gekauft. 350 Euro Bankrate haben wir seitdem für den Finanzierungsrahmen, den wir da abgeschlossen haben, und sind gestartet mit irgendwie, ich glaube, 570 Euro Miete, wo dann relativ schnell der Stellplatz noch mit 25, also das war irgendwie dann auch ein No-Brainer. Ja.
Sehr schön. Also das heißt, angefangen direkt mit zwei Wohnungen im Bestand.
Genau, ja.
Und Ängste habe ich jetzt auch schon rausgehört, gar nicht so vorhanden gewesen, weil du Risikoeinschätzungen gemacht hast und gesagt hast, okay, im Worst Case kann mich das Ganze nicht umbringen, im schlimmstmöglichen Fall kommen wir da durch. Und dann hast du die ersten Erfahrungen damit gesammelt. Das aber jetzt Bestandshalten. Ich weiß, dass du teilweise ziemlich häufig beim Notar sitzt.
Ja, in letzter Zeit, so ein bisschen, genau. Ja.
Erzähl mal, wie bist du denn dann zu dem Thema Einkaufen, Verkaufen gekommen?
Genau, also nach den zwei Wohnungen in dieser GbR-Struktur mit meiner Frau haben wir da noch irgendwie zwei weitere Wohnungen reingekauft, auch in Dortmund, in der gleichen WEG, über die WEG. Also wahrscheinlich altbekannt, aber wenn man irgendwo Teil davon der WEG ist, hat man das Anrecht, dass man sich eben die Miteigentümerliste mal mindestens in Klarnamen und postalische Adresse, also eine ladungsfähige Anschrift, hat man Anrecht drauf. Das habe ich dann mir eben geben lassen von der Hausverwaltung. Habe dann alle Miteigentümer angeschrieben, uns kurz vorgestellt und so als letztes PS, wenn sie irgendwann mal verkaufen möchten und nichts mehr mit Immobilien zu tun haben möchten, wir würden gerne noch mehr kaufen und wir kennen das Objekt ja schon, da brauchen wir es ja auch nicht mehr prüfen, dann geht es ja schnell. So, und dann habe ich eine steuerliche Weiterbildung gemacht und habe dann dort einen Julius kennengelernt aus Münsterland, hat noch einen Bruder und der war dort, weil der Bestand seiner Eltern auf ihn und seinen Bruder steueroptimiert übergehen sollte. Mhm. So, und dann war die Idee, Münsterland, die haben jetzt nicht den besten Invest-Standort um sich herum, hatten aber noch auf einem Haus, es war lastenfrei und da war die Idee, wir haben uns gut verstanden, wir lagen auf einer liegen auf einer Wellenlänge und ich habe so ein Netzwerk Dortmund bis Essen, sage ich immer so, beziehungsweise erstmal war es noch Dortmund, dann haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt. Ich kann Zeit und Netzwerk reingeben und eben eigene Bonität mit meiner Frau und die beiden halt dieses lastenfreie Grundbuch, wo sie dann eine Kreditlinie drauf hatten als Einkaufslinie. Ja, super. Und dann war Ende 21, Anfang 22, also haben wir dann unsere Holdingstruktur aufgesetzt, weil auch da schon klar war, dass eben durch Steueroptimierung das Ganze, wo man handelt, unter einer Holding oder in dem Fall unter zwei Holdings hängen soll, also einfach unter zwei anderen GmbHs, dann ist das ja
nicht. Warte ganz kurz, weil da jetzt ganz, ganz viel gleichzeitig drin ist. Ich würde es nur noch mal einmal kurz zusammenfassen wollen, weil das geht sehr schnell und damit der Zuhörer das im Prinzip eins zu eins mitnehmen kann. Auf der einen Seite, voll wichtig, finde ich, du hast erkannt, da ist jemand anderes, der kann einen Mehrwert mit reinbringen. Das heißt, du hast eine strategische Partnerschaft gebildet. Ihr habt das Ganze so aufgeteilt, dass er im Prinzip Kapitalgeber bzw. Ersatzsicherheit vorhanden in Form einer lastenfreien Immobilie. Er hat sozusagen das Geld mitgebracht und du hast Standortanalysen, also Standortsicherheit sozusagen mitgebracht und deine Zeit, die du hast als Kapital im Prinzip.
Und Netzwerk, ne, auch vor Ort dann. Also einmal für Besichtigung, aber auch sicherlich schon ein gewisses Maklernetzwerk.
Weil er aus der anderen Region kam und Münsterland, ich sag mal, aus Investorensicht nicht so attraktiv war wie der Standort, an dem du unterwegs warst. Und dazu hat er im Prinzip dann den Vorteil gehabt, mit dir gemeinsam das Risiko zu teilen. Und ihr habt dann schon entschieden, okay, das könnte jetzt was Größeres werden. Wir machen das nicht mehr als Privatpersonen, sondern es soll ein Handel stattfinden. Und das habt ihr dann in die GmbH-Struktur verlagert.
Genau, es war ja klar, dass, oder das Ziel zum Start war, dass wir uns jetzt dass es quasi wie erstmal so wie eine Affäre startet und jetzt nicht gleich eine Hochzeit wird. Deswegen Immobilienhandel kaufen, eventuell Renovierungs- und Aufhübschungsarbeiten machen, wenn es Leerstand gibt. Oder ansonsten noch Optimierungen möglicherweise am Ertrag. Und es war ja, wie gesagt, noch die Zeit, wo man eigentlich nur warten musste, dass die Immobilienpreise steigen, ohne jetzt richtig was zu tun. Genau, und das Netzwerk. Und wir waren eigentlich, oder sind zu viert, ne, das Brüderpaar, meine Frau und ich. Also wir stehen halt zu vier natürliche Personen am Ende, wenn man so möchte, aus Bankensicht dann dahinter. Also vier Personen, viermal eine Bonität oder sagen wir mal dreimal, weil meine Frau und ich natürlich als Verheiratete sozusagen zusammen veranlagt aus Sicht der Bank wahrscheinlich eine Bonität sind. Mhm. Aber die beiden dann für sich jeweils getrennt. Also sind wir drei natürliche Bonitäten, wenn man so möchte, aus Bankensicht. Und ja genau, ein bisschen Kapital haben wir auch mit beigesteuert. Aber also ist nicht das total Klassische, der eine gibt nur Zeit, der andere gibt nur Geld und macht sonst gar nichts, ohne das zu werten. Und dann der eine von den beiden Brüdern und ich machen sozusagen auch die Arbeit, haben uns aber so ein bisschen im Laufe der Zeit versucht, schwerpunktmäßig aufzuteilen. Aber im Kern ist es so, wie du gesagt hast. Ja. Und dadurch, dass es eben das Ziel, Immobilien zu handeln und dann wieder zu verkaufen, war von Anfang an, war das auch klar, dass es eine GmbH-Struktur sein muss, weil das bisschen, was wir am Bestand damals hatten und aber auch die, hätten wir dann sonst gewerblich gleich infiziert, weil uns halt klar war, dass das Ziel nicht ist, wir wollen mal als eine Wohnung oder ein Objekt zusammen handeln und dann hätten wir alle irgendwie ein Zählobjekt privat gehabt. Nee, das war schon klar, dass das in einer Kapitalgesellschaft sein muss.
Und dann klassisch, hört sich jetzt gerade so an, Fix und Flip erstmal mit einer Wohnung quasi losgelegt.
Genau, auch da war das ja sozusagen dann der Übergang, gegründet, ich glaube im Februar 2021, die gemeinsame Tochtergesellschaft, mit der wir handeln. Da ging es ja gerade mal so inkrementell so ein bisschen in Zinsschritten hoch, aber natürlich war ja noch keinem Verkäufer beizubiegen, da gehen jetzt die Zinsen ab und dann musste man mit deinen Kaufpreisen entsprechend runterkommen. Das war nicht der Fall, also war es dann eher auch da immer noch so im Übergang, die Notwendigkeit, schnell zu sein. Und da kam uns natürlich entgegen, dass wir durch die Einkaufslinie, abgesichert durch das freie Grundbuch von dem Einfamilienhaus im Münsterland, dass wir dort schnell zusagen konnten, ohne dann erst eine Bankfinanzierung für dieses Kaufobjekt organisieren zu müssen, weil wir gesagt haben, wir kaufen aus Eigenkapital faktisch. Und das fanden Makler damals natürlich auch noch gut. Einen schnellen Deal ist ja wahrscheinlich kaum jemand gegen. Und so haben wir dann ein, zwei Wohnungen reingekauft und dann irgendwie auch ein Vierer-Mehrfamilienhaus in Bochum, was wir eigentlich auch handeln wollten. Ja, und dann sind halt die Monate ins Land gegangen, April, Mai, die Zinsen sind immer weiter gestiegen. Wir haben weiter gekauft, aber noch nichts verkauft.
Da war aber ja auch schon klar, dass jetzt gerade der Markt sich anscheinend ändert. Ne? Also gefühlt kamen wir aus einer sehr luxuriösen Situation heraus, sage ich mal. Gerade auch mit dem Gedanken, die Objekte wieder zu verkaufen. Aber du sagst ja gerade auch selber, ihr habt ja genau in dieser Phase, wo der Markt sich gerade quasi gedreht hat, da habt ihr weiter eingekauft. Ne? War euch das zu dem Zeitpunkt da schon bewusst?
Ach, das ist immer schwierig.
Du sagst ja gerade, rückblickend
sagt man, das hätte man A wissen müssen. Wenn ich jetzt sage, das war uns sonnenklar, trifft es wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Ich meine, was war ja nicht nur der Auslöser mit dem Ukraine-Krieg Ende Februar 2022 oder wann das ganz genau war. Es ging ja eigentlich, wenn man in den Statistiken nachguckt, schon so im Dezember los, dass da die Inflationsrate gestiegen ist oder also irgendwie auf jeden Fall Ende 2021. Ohne diese Kriegslast dann noch. Und dann ist es halt weitergegangen. Und ehrlicherweise, also ich hätte mir von meiner Fantasie ja nicht vorstellen können, dass das über so viele, am Ende muss man heute sagen, wir sitzen jetzt hier im März 26, über schon fast über vier Jahre jetzt schon geht. Also das hätte ich mir damals sicherlich nicht vorstellen können. Und natürlich auch nie gehofft. Also neben das ganze Menschliche und das ganze Leid mal im Moment beiseite und gucken mal nur auf Investfragen. Nee, also wir haben dann aber eben so immer eingekauft, das sicherlich schon bewusst, dass es sich auch unter den damaligen Gegebenheiten alles selbst trägt mit den Mieten in der GmbH.
Also Plan B, sollte es nicht verkaufbar sein, wäre eine Dauervermietung so tragfähig gewesen, dass ihr nicht mit einem Minus rausgegangen wärt.
Genau, exakt. Mhm. Also das war, wir hatten da auch sogar die ersten Objekte alle nur vermietet gekauft. Also da war sogar sowieso nur die Option, entweder mit dem Mieter sprechen, wie dessen Zukunftsperspektive aussieht, mal losgelöst von dem Zinsanstieg. Also es war klar, dass wir mit einem Mieter weiterverkaufen im Basisszenario. Und genauso war das Szenario B dann eigentlich, okay, wenn es länger dauert, was haben wir für eine Miete? Und dann haben wir halt irgendwann entschieden, so im Spätsommer 22, dass wir die Objekte, die wir dann angekauft hatten, dass wir die aus der Linie umfinanzieren und sind wir auf eine 5-jährige Zinsbindung gegangen und haben dann da irgendwie so knapp unter 3% noch irgendwie was bekommen für die 5 Jahre. Also es ging auch noch aus Rückschau.
Genau, also ihr habt das auch Risikovorsorge gemacht, weil ihr gesagt habt, der variable Zins wird uns jetzt zu heiß. Wir loggen den Zins zumindest zeitweise für 5 Jahre ein, um die Belastung planbarer zu machen.
Genau. Wir hatten zu dem Zeitpunkt aus dieser GmbH auch noch kein einziges Objekt verkauft. Sodass wir uns dann am Ende angeguckt haben zu viert und haben gedacht, gut, dann haben wir jetzt nicht geplant, aber dann haben wir jetzt hier eine vermögensverwaltende Gesellschaft zusammen. Das nehmen wir erstmal gerne mit. Und mal gucken, wie sich der Markt so entwickelt. Das war da unser Zwischenstand so im letzten Quartal 22, wo wir gesagt haben, da haben wir, glaube ich, irgendwann auch die Unterschrift unter den Kreditverträgen für die 5-jährige Zinsbindung geleistet. Hätte man in der Rückschau auch eher machen können. Ja, also gut, rückblickend ist man immer schlauer.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt aber den wichtigsten Punkt ja geschafft. Ihr habt dieses Szenario durchleben können, ohne dass es euch finanziell zerrissen hätte. Ne? Also insofern...
Ja, also auch gut. Ne, also auch positive Jahresabschlüsse in der GmbH und so, also aus Bankensicht alles glaube ich, ganz gut gelaufen, auch in der Rückschau. Naja, und dann haben wir eben in diese dann nicht ganz freiwillige vermögensverwaltende Gesellschaft dann danach weiter eingekauft und 23, haben immer wieder auch im Hinterkopf gehabt, Huhn oder Ei, was ist zuerst da? Ne? Also brauchen wir jetzt eine Schwestergesellschaft, eine zweite GmbH, mit der wir dann das nachholen, was wir ursprünglich schon machen wollten, nämlich Handeln und alle gewerblichen Themen mit Immobilien. Oder, also gründen wir diese zweite Gesellschaft jetzt auf Vorrat, haben noch kein Objekt, das sich dazu eignen würde. Oder warten wir mit der Gründung, bis das Objekt kommt und dann muss es eben doch wieder schnell gehen. Erst die Tochter gründen, dann das Objekt reinkaufen und dann gleich einen Darlehensvertrag. Also hatte ich mit dem Notar mal vorbesprochen, wäre auch kein Problem gewesen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, dann kam aus dieser WEG, wo meine Frau nicht ursprünglich alleine investiert waren, von einem Brief von vor 3 Jahren kam eine Antwort von einem Miteigentümer.
Egal.
Ja, haben Sie noch, hallo Herr Dahlke, haben Sie noch, kurz vor Weihnachten, haben Sie noch Interesse am weiteren Kauf von einer Wohnung hier? Wir würden uns gern trennen. Irgendwie auch wieder aus Süddeutschland, so eine E-Mail. Ich zurückgeschrieben, ja, super, schön, natürlich haben wir weiter Interesse. So. Und dann hat das auch gepasst, die war dann sogar leer werdend, der Mieter hatte schon seinen Vertrag gekündigt. So, und das war dann für uns, okay, jetzt ist das zwar kein Riesending, kein Rieseninvest, kein toller Case, aber das ist jetzt der Anlass, endlich dann diese zweite gemeinsame Gesellschaft für den Handel zu gründen. Und dann haben wir da eben diese leere kleine Wohnung reingekauft, die haben wir einmal dann kernsaniert und danach auch wieder verkauft. War jetzt auch ganz okay, irgendwie 20.000 Euro verdient oder so mit einer kleinen Wohnung.
Zeitfenster ungefähr? Wie lange habt ihr gebraucht?
Zwischen Ankauf, Renovierung und dann Verkauf, das war vielleicht 3 Monate oder so. Also ist auch nicht das Schnellste, aber muss man sich halt auch erstmal finden mit Handwerkern und so weiter. Hatten wir dann noch über jemanden machen lassen, der da so, das ist nicht ein echter Generalunternehmer, aber der wiederum Handwerker komplett selber an der Hand hatte. Und das war ganz angenehm, sodass wir das dann aus einer Hand, also nur einen Ansprechpartner hatten, um da in das Thema reinzukommen. Das war ganz cool. Und genau, und dann hatten wir eben dann diese Struktur, meine Frau und ich, die Gesellschaft, unter der dann unsere Beteiligungen hängen und dann spiegelbildlich eben die beiden Brüder, genau.
Und wie ging es dann, also das war jetzt ein Notartermin sozusagen.
Genau, das war dann ein Notartermin, das war in 24, irgendwie da auch, ja genau, 2 Jahre später, genau, haben wir die zweite GmbH gegründet und dann kam da eben auch quasi mit direkten Kauf danach dann diese kleine Wohnung. Und dann habe ich in 24 in Essen ein Mehrfamilienhaus gesehen, in Rüttenscheid. Also Essen kannte mich jetzt, wie man sich halt so auskennt, wenn man in Dortmund wohnt, dann ist Essen nicht so weit. Aber ich hatte jetzt keine extrem tiefe Marktkenntnisse. Aber Rüttenscheid sagt einem natürlich was und war ein bisschen überrascht. Das landete auf dem Immobilien-Scout, also hätte jeder kaufen können. Habe dem auch da schnell dem Makler sozusagen geantwortet und der war dann auch flexibel und ich habe gesagt, ich habe Zeit, wann können Sie? Ich kann morgen, heute Nachmittag, wann auch immer, kann ich kurz rüberfahren. Dann haben wir uns irgendwie 1 oder 2 Tage später dann vor Ort getroffen, ein 8-Parteien-Haus, direkt gegenüber vom Volkwang-Museum. Das kannte ich jetzt auch noch so als Schlagwort in Essen, in der Mikrolage. und dachte mir, okay, das ist auf jeden Fall erstmal ganz gut. Ich habe es mal unter dem Aspekt Bestand angeguckt oder bin ich hingefahren. Da habe ich gelernt, 2 von 8 Wohnungen waren leer. Die konnten wir uns auch angucken bei der Erstbesichtigung. Die waren so lala, also die hätte man jetzt in der Lage, ich denke mal, wahrscheinlich für 7-8 Euro wieder weitervermieten können, ohne was zu tun. Damit wäre in Summe die gesamte Ist-Miete so gewesen, dass man es mit einer 6%igen Annuität, also Zinsuntilgung, hätte irgendwie finanzieren können, ohne dass das jetzt...
Also cashflow-neutral.
Ja, genau, also mehr oder weniger neutral, wenn man jetzt aus Bankensicht rechnet... Rücklagen und so. Also irgendwie wäre das mit vielleicht dann kleiner Mietsteigerung noch im Bestand. Also, aber das wäre kein super Deal jetzt gewesen. Bis natürlich auf die Lage, natürlich schon nicht schlecht. Und habe dann aber vor Ort gesehen, also das Dach war auch komplett durch. Das hätte man in sehr naher Zukunft auch machen müssen. Das wäre dann auch jetzt nicht so extrem attraktiv gewesen. Da hätte man wahrscheinlich auch diese 15%-Grenze gerissen. Dann hätte man das Invest über lange Zeit abschreiben müssen. Das wäre jetzt auch nicht so cool gewesen. Wobei, Klammer auf, in GmbH ist natürlich noch ein bisschen anderes Perspektive ist. Klammer wieder zu. Und dann habe ich umgeschwenkt, weil ich gesehen habe, oder der Makler sagt, der ist halt schon nach WEG aufgeteilt. So, ah, okay, alles klar.
Das die ist Information ja, hattest du vorher noch gar nicht.
Ich habe sie übersehen. Ich habe sie im Exposé übersehen, weil ich da einfach nur Quadratmeterpreis.
Okay, 1000, du warst auf Bestand
1400 aus. Euro in Rüttenscheid, dachte ich mir, das. Was soll da jetzt so schlecht sein? Ich hatte vor der Zinswende was für 1100 in einer schlechteren Lage in Dortmund gekauft. Dachte mir, okay, 1400 Euro, da fahren wir mal hin. Das kann so schlecht gar nicht sein von der Substanz her. Nachtspeicherheizung, ich dachte, das Dach war einfach durch. Balkone an 6 Wohnungen hinten dran, das war natürlich super. Und 2 Leerstände, die es galt zu renovieren, Schrägstrich zu kernsanieren. So, und dann dachte ich mir, alles klar, nach Hause gefahren, habe mit dem Makler vereinbart, er kriegt am gleichen Abend oder am nächsten Tag eine Rückmeldung und habe mir dann Excel aufgemacht, habe gesagt, okay, wie sieht denn das aus, was muss man wohl investieren, habe ich dann mit Julius zusammengezoomt und haben dann überlegt, okay, wir schwenken um, nicht von Bestand, sondern wir gucken mal, ob sich das Ding rechnet, wenn wir das als Handelsobjekt als etwas größeres Handelsobjekt machen.
Also, sorry, dass ich da unterbreche.
Gerne.
Du bist mit dem Gedanken, Bestand einzukaufen, losgetigert.
Ja.
Hast dann dich, ich sage jetzt mal, in das Objekt verguckt, weil du gesagt hast, okay, irgendwie steckt hier Potenzial drin, aber Bestand halten ist nicht das Richtige, aber ich finde das Objekt cool. Weil du an den Standort geglaubt hast oder wieso hast du an dem, also ich sage jetzt mal, klassischerweise würde man ja eigentlich sagen, ich gehe mit meinem Ziel rein, okay, rechnet sich nicht, next, also nächsten Deal irgendwie prüfen. Es hört sich so an, als wenn du dich festgebissen hättest, weil du irgendwie gespürt hast, da ist noch was drin.
Also
woran lag's?
Ich würde sagen, das war so ein Mix aus 3 oder 4 Fakten, die da zusammengekommen sind. Also einmal der Standort, das ist in Rüttenscheid, nicht das tiefste Rüttenscheid, also die Uressner würden sagen, so, das ist ja fast noch Holsterhausen, postalisch ist aber schon mal Rüttenscheid. So. Dann dachte ich, okay, Ankaufsquadratmeterpreis mit Kaufnebenkosten, jetzt mal vor Sanierung, unter 1.500 Euro. Dann hatte ich, als ich zu Hause war, ganz schnell einmal Homeday-Preisatlas aufgemacht. Ich persönlich finde den natürlich, weil es Angebotsdaten sind, zu hoch, aber da stand halt was von irgendwie deutlich über 3.000 drin. Dann dachte ich, okay, wenn ich da jetzt mal selbst ein Drittel abziehe, ist immer noch so, dass da
was
Marge drin sein müsste. Dann kleine Wohnungsgrößen, 6 davon mit Balkon und Wohnungsgrößen klein sind so 2,5 Zimmer alles. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren das so 55 Quadratmeter, die 6 Wohnungen, die beiden Dachgeschosse jeweils nur 50. Dann dachte ich mir, okay, 2 schon mal leer, also beide, wie gesagt, das war 2 leer, die auch einen Balkon hatten. Da war schon mal klar, das kann ich an einen Eigennutzer verkaufen. Und dann, und das war vielleicht so der Kicker am Ende, dass es eben halt auch schon aufgeteilt ist. Also diesen ganzen Prozess, den hätten wir da jetzt gar nicht erstmalig durchlaufen müssen mit Aufteilung, haben wir vielleicht da nochmal zu kommen. Und so dieser bunte Blumenstrauß an Argumenten, der war für mich dann überzeugend. Plus, habe ich vorhin nicht gesagt, der Vater von Julius und sein Bruder ist Architekt. Also wir hatten auch relativ zügig dann am gleichen Abend sowas mal eine Kostenschätzung für neues Dach und inklusive Gaubendämmung und haben dann noch parallel schon mal, das hatten wir aber nicht am gleichen Abend, den Energieberater rechnen lassen, ob wir von dem Ich glaube, wir hatten ein E im Ankauf, im Energieausweis oder sogar ein F, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war die Frage, wo kommen wir hin, wenn wir das Dach neu machen, weil es eh schon durch war. Das hättest du auch so nicht von Kapitalanleger verkaufen können, geschweige denn einen Eigennutzer, der sich da hinstellt und da guckst du die Sonne schon durch die Dachziegeln durch. So, und dann hatten wir einen Energieberater gefragt und dann, da hat es ein paar Tage zwar gedauert, aber so, und dieses Sammelsurium, also kleine Wohnung, Balkone, zwei Leerstände, wo die Balkone dabei sind, und dann die Lage und der Einkaufspreis.
Energieklasse, wohin ging die?
Also die ging dann am Ende doch nur auf D, also D wie Dora. Wir hatten gehofft, dass wir auf ein schlechtes C wie Cäsar oder so kommen. Das hätte aber uns, da hätten wir dämmen müssen, dann, also Fassaden machen müssen. Und das wollten wir nicht. Genau, und dann, wie es immer so ist, ne, also ein Learning ist sicherlich, es dauert immer länger, es wird immer teurer, als man ursprünglich gedacht hat. Vorteil ist aber auch, wenn man sich selber diszipliniert und die eigenen Verkaufspreise konservativ ansetzt, dass es dann in der Situation, die wir dann so mit Beginn 24 hatten, wo es sich dann wieder, ich denke, so ein bisschen normalisiert hat. 23 habe ich so alle als Schockstarre von vielen wahrgenommen. Sind auch viele dann sicherlich pleite gegangen und verschwunden. Aber so ab 24 haben dann auch irgendwann Leute wieder Immobilien gekauft. So, und dann haben wir das angefangen zu sanieren oder mal renovieren. Wir waren am 1.6. hatten wir Übergang Nutzen Lasten in 24. Hatten auch schon Dachdecker aus dem Netzwerk aus dem Münsterland. Ja, und dann ruft er uns irgendwie, ich glaube, 3 Wochen bevor er loslegen sollte, rief er uns an. Ob es stimmt oder so, weiß ich nicht. Aber es hätten ihm 4 Mitarbeiter gleichzeitig gekündigt und er kann leider unseren Auftrag nicht machen. So, oh, schön. Das geht ja gut los. Das war natürlich, das Gerüstbauer war schon bestellt.
Zeit ist Geld in dem Fall, ne? Ja.
Und dann auch das große Gewerk. Und dann findest du mal im Hochsommer ein Dachdecker, der ja saisonal eigentlich im Januar, also ein guter Dachdecker, der ist Ende des Jahres fürs nächste Jahr eigentlich dicht.
Ja.
Das war dann nochmal ein ordentlicher Ritt auf der Rasierklinge, da jemanden für quasi jetzt sofort in den nächsten 8 Wochen irgendwie zu finden. Weil
da kam dein Netzwerk dir dann wahrscheinlich zugute?
Genau, es kam ja auch jemand, oder es kam Kontakt zum Dachdecker, den ich vorher nicht kannte, aber eben aus dem Netzwerk, und ich konnte mich auf jemanden berufen, und der hatte dann auch zum Glück noch freie Kapazitäten aus Dortmund sogar nach Essen, und das hat dann zeitlich mit ganz kleiner Verzögerung, vielleicht von 4, 5, 6 Wochen irgendwie dann den Start auch noch ganz, ganz gut glücken lassen. Genau, und dann kam aber von dem Energieberater zurück, dass es leider nur bei einem E erstmal würde, wenn wir nur das Dach machen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir tauschen noch alle Fenster und die Wohnungseingangstür.
Ja, dann haben jetzt frage ich mal ganz doof an der Stelle, weil das ist eine, finde ich, der größten Herausforderungen bei den Leuten, die ja damit anfangen. Jetzt hast du die Sanierungskosten vor der Brust. Hast du für dich in der Situation schon mit Fördermaßnahmen kalkuliert? Also ich sage jetzt mal, egal ob es BAFA oder irgendwelche anderen Förderungen waren, hast du in der Kalkulation, wo du dich entschieden hast, quasi, wir machen jetzt die Fenster, schon mit den Förderungen vorher kalkuliert, oder ist dir das erst hinterher?
Nein, also wer kalkuliert gar nicht. Das wäre, wenn es denn dann so gekommen wäre, wäre das dann irgendwie so ein bisschen Bonus gewesen. Wir haben auch ein bisschen was, ich glaube so 15.000, 16.000, 17.000 Euro für die Fenster dann irgendwie letztlich bekommen. Und nein, stimmt gar nicht, für die Dachdämmung, für die Dämmung am Dach haben wir was bekommen, nicht für die Fenster, weil da hätten wir dreifach irgendwie verglasen müssen. Das wollten wir wieder nicht, um dann nicht die Schimmelthematik eventuell zu provozieren. Und mit Gewährleistungen wollten wir das dann nicht riskieren. Aber nein, Förderung haben wir mit 0 Euro einkalkuliert.
Würdest du das auch, also mit dem Wissen, was du heute hast, für zukünftige Projekte so machen? Oder würdest du sagen, Förderungen sind für die Investmentkalkulation notwendig?
Ich würde es immer ohne kalkulieren, und ich würde mir auch schwer überlegen nach den Erfahrungen, also es muss unterscheiden. Das eine ist, wir haben bei der BAFA da eine Förderung bekommen. Das ging von der Auszahlung sogar relativ smooth, muss man wahrscheinlich in Deutschland leider so sagen, wenn man sich in Summe so die Behördenlandschaft anschaut. Wir haben aber parallel auch bei der Stadt Essen noch was beantragt. Das Geld haben wir bis heute nicht bekommen. Und wir sind jetzt, wie gesagt, irgendwie März 26. Und das ganze Bauvorhaben war abgeschlossen irgendwann in weit Anfang 25. Also ich würde mir sogar überlegen, ob ich überhaupt nochmal Förderung beantrage. Also schönen Gruß an die Politik, wenn es jemand hört, wenn da nichts verschlankt wird an den Prozessen an sich und vereinfacht wird, dann würde ich sogar auf Geld verzichten am Ende, um einfach nur diesen ganzen Prozess nicht haben zu müssen, was man da dokumentiert und einreicht und dann 17 Schleifen hinterher noch und können wir dieses Dokument noch und das und also das ist einfach nur furchtbar.
Wenn ich das, also ich freue mich darüber, dass du das so sagst, weil also ich bin genau der gleichen Meinung. Ich sage und ich propagiere das auch tatsächlich in den Kundenberatungen immer wieder, wenn der Zins 0,1 entscheidend darüber ist, ob ich das Objekt kaufe oder nicht, dann ist nicht die Finanzierung das Problem oder die Förderung das Problem.
Ist das Objekt schlecht?
Ah, das Objekt ist scheiße.
Oder der Deal, da musst du am Kaufpreis was von machen. Oder
ganz
so,
genau. Ne? Also, und ja. Bei den Sanierungen, mir ist bewusst, dass wenn ich Objekte saniere, dass die Sanierungskosten natürlich Auswirkungen auf meine Rendite am Ende haben. Aber wenn das von vornherein die Entscheidungsgrundlage ist, ob ich sage jetzt mal 10%, 20% Förderung kriege, dann ist der Deal schlecht. Dann ist nicht die Förderung schuld oder irgendwas anderes, sondern ist der Deal schlecht. Und es freut mich, also von jemandem, der sehr viel Aufteilergeschäft ja macht und dementsprechend würde ich auch behaupten, mit Sanierung kennst du dich mittlerweile auch ganz ordentlich aus, dass du auch die Meinung so vertrittst.
Ja, also würde ich unterstreichen. Es sollte nicht Teil der Kalkulation sein und schon gar nicht der Teil des wesentlichen Gewinns, weil wenn da irgendwas schiefläuft, also wir haben ja auch leider erlebt in anderen Bereichen der politischen Handlung, dass teilweise Gesetze rückwirkend geändert werden und dann heißt es irgendwann, der Fördertopf ist alle oder nur noch bis morgen, ja und dann steht man da und wenn das dann der Gewinn sein soll oder noch schlimmer, wenn man den nicht bekommt, sogar dann noch hinterher was beilegt, das sollte in meiner Welt auf gar keinen Fall Teil der Kalkulation sein.
Finde ich super. Also gut, dass du das so offen ansprichst, weil, also du sagst gerade selber, die eine Förderung, die ihr da 24 beantragt habt, ist in 26 heute immer noch nicht da. Ja, wenn das jetzt der Gewinn gewesen wäre.
Das ist jetzt in der Tat auch nur so ein mittlerer vierstelliger Betrag von der Stadt nett dann noch zu bekommen, möglicherweise. Aber da scheitert es, stand jetzt im Moment daran, dass gefragt wird, wir haben halt in dem Dach, weil es noch einen kleinen, nicht ausgebauten Teil gibt, im Spitzboden, da haben wir natürlich dann nicht gedämmt, sondern da haben wir dann die oberste Geschossdecke gedämmt. Und da war dann hinterher die Herausforderung, offensichtlich im Amt Länge mal Breite auszurechnen, was ist dann eben halt, also wie viel Dämmmaterial haben Sie denn jetzt da auch wirklich ausgelegt?
Okay.
Ja, Sie haben ja eine Zeichnung, also hätte ich Ihnen beinahe gesagt, und Länge bei Breite, so ein Rechteck, können Sie vielleicht noch ändern, sich irgendwie Grundschule, habe ich natürlich alles nicht gemacht, aber man fragt sich manchmal wirklich, ob die einen nur veräppeln wollen und dafür riskieren die dann, oder was heißt riskieren, dafür machen sie drei Nachfragen, weil auf der Rechnung stand ja schon drauf, wie viel Quadratmeter, aber beantragt hatten wir mehr. Wir mussten halt den Plan ändern. Ursprünglich war der Plan, dass wir, jetzt nicht so technisch werden, aber eine Zwischensparrendämmung machen, komplett das ganze schräge Dach hoch. Das ging dann aber nicht, weil beim Abriss dann festgestellt wurde, dann hätten wir einen Teil der Decke der Mieter im Dachgeschoss weggerissen und das wollten wir natürlich nicht. Und dann haben wir umgesattelt von der Art der Dämmung her und sind dann eben auf, mussten wir aufdoppeln und dann einen Teil noch die oberste Geschossdecke dämmen, sodass es am Ende weniger Quadratmeter wurden, als wir mal ursprünglich beantragt haben. Ja, und das hat dann, also die Erklärung hat nicht ausgereicht beim Amt, sondern dann, ja, aber wie viel waren es denn? Ja, da steht ja in Summe in der Rechnung und dann, ja, aber können Sie es, ja, da bist du irre bei, ne? Okay. Also das, da musst du auch noch Arbeitszeit reinstecken, um solche Fragen zu beantworten. Also das ist echt schon gruselig.
Wenn du jetzt nochmal zu dem Deal dann zurückkommst, Dach habt ihr gemacht, Fenster habt ihr gemacht, aufgeteilt war das Ganze schon,
ja.
Dann seid ihr in die Vermarktung schon gegangen?
Wir sind in die Vermarktung gegangen über einen gut befreundeten Makler, nachdem die beiden Wohnungen, die leer waren im Ankauf, die wir ja parallel haben kernsanieren lassen, als die fertig waren und eine davon haben wir dann gestaged, also nicht nur virtuell, sondern real gestaged und Fotos machen lassen, als die dann online war, sind wir damit dieser einen Erdgeschosswohnung online gegangen und ich glaube, die nicht gestagte, fertige Wohnung, der zweite Leerstand auch. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob die jetzt quasi zeitgleich zwei Wohnungen, die anderen erstmal nicht. Also man würde jetzt auch klassischerweise nicht alle 8 Wohnungen auf einmal auf den Markt schmeißen, wenn man es über ein Portal zum Beispiel macht. Klar, über einen möglichen Strukturvertrieb ist was anderes, aber grundsätzlich wird sich ja jeder fragen, weil so das Fassadenbild sieht gleich aus und dann tauchen innerhalb von 1, 2, 3 Tagen 8 Objekte, also 8 Wohnungen der gleichen Adresse da auf. Da fragt man sich wahrscheinlich eher schon als potenzieller Anleger, der vielleicht nicht so regelmäßig was kauft, was ist denn da los? Da muss doch irgendwas falsch sein mit dem Objekt, dass da jetzt alle Wohnungen verkauft werden. Also weiß ich nicht, ist da irgendwie Hausschwamm drin gefunden worden, dass jetzt jemand da ganz schnell raus muss oder so und raus will aus dem Invest. Also das heißt, es ist eh schon mal gestaffelt dann hinterher auf den Markt gekommen. Aber dann sind wir quasi online gegangen und da war dann auch zum Beispiel der Tausch der Fenster, wenn ich das richtig erinnere, in der Zeit steht auch noch nicht fertig, weil wir in den ersten Verkaufsnotarverträgen schon noch reingeschrieben haben, dass wir als Verkäufer uns verpflichten, die und die Maßnahmen noch zu Ende zu bringen oder umzusetzen, also dass es dann noch geschuldet wird. Also von daher haben wir die ersten Verkäufe beurkundet, da waren wir jetzt noch nicht mit allem komplett fertig.
Ja, super. Aber habt ihr genau richtig gemacht. Also aus Verkäufersicht würde ich behaupten, selbst wenn man sich verpflichtet, da die Maßnahmen noch zu Ende zu führen, sinnvoll natürlich, ne? Aber auch, dass die Käufe dann so schnell schon umgesetzt werden konnten, weil man spart sich ja den Zeitraum, wenn man früh genug anfängt und man trotzdem die Sachen dann noch zu Ende macht, ist es ja am Ende kein schlechteres Produkt, als wenn man jetzt gewartet hätte, bis alles fertig ist, dann erst verkauft hätte, hätte man Unmengen Zeit verloren.
Absolut, also. Absolut. Zumal, wie gesagt, so ein Dach ist jetzt auch nicht nur irgendwie in 2, 3 Tagen neu eingedeckt und gedämmt und der gesamte Fenstertausch ging zwar super schnell an sich, aber hat dann auch irgendwie, glaube ich, 3 oder knapp 4 Wochen gedauert. Bei 6 Wohnungen mussten ja auch die Mieter da sein und dann die Mieter dann entsprechend Zugang gewähren und so weiter. Also das Gerüst stand noch davor. Ich glaube, man war zu erkennen, dass das Dach jetzt quasi schon in the making ist. Und das war so ein bisschen, dass der Makler meinte, ja, es wäre schon ganz gut, dass wir da wenigstens ein bisschen was sehen, wenn dann Besichtigungen sind. Klar, Treppenhaus ist verdreckt und so. Das ist dann wieder ein bisschen on der Downside. Aber nichtsdestotrotz hat man schon als jemand, der da hinkommt, eine gewisse Fantasie. Okay, ja, Dach kann ich sehen, da wird gerade hantiert und dann in der einen Wohnung war schon mal die neuen Fenster drin, die waren dann halt auch, wir haben es, glaube ich, ganz schön gestaltet von so in so 2 verschiedenen Grautönen und dann waren halt die Fensterrahmen auch in so einem Grau und das, also ne, manche noch Holzrahmen, alt und dann sah man halt, aber es war das schon glaubhaft zu vermitteln vom Makler bei den Besichtigungen, dass da eben jetzt gerade noch die nächsten, weiß nicht, 1, 2 Monate was abgewickelt wird und das auch dann in ihrer Wohnung, die sie kaufen möchten, dann auch gemacht wird. Aber eben noch lange nicht komplett fertig.
Da würde ich auch nochmal einhaken wollen, weil das hast du gerade in so einem Nebensatz erklärt. Also wer genau war die Zielgruppe? Eigennutzer oder Kapitalanleger?
Also bei den beiden leeren Wohnungen, die dann ja auch die schönsten und auf dem modernsten Stand waren mit neuer Elektrik und so weiter, klar Eigennutzer, weil wir uns, also einmal war es eine Erdgeschosswohnung, da hatten wir beiden Erdgeschosswohnungen, auch wenn nur sehr klein, aber noch ein Sondernutzungsrecht am Garten hinten zugeräumt. Und da war schon die Erwartung, dass es attraktiv ist, 2,5 Zimmer, das Invest in absoluten Zahlen jetzt auch nicht 500.000 oder sowas, weil es eben nur 55 Quadratmeter sind. Und das andere Leerstand, den wir saniert haben, war in einem zweiten OG. Vielleicht auch Eigennutzer, weil es jetzt gerade leer ist, wegen der Lage grundsätzlich Rüttenscheid und jetzt eben eine kernsanierte Wohnung. Das Dach ist neu gemacht, wir haben Nachtspeicher. Könnte man sagen, ist ein Nachteil, aber heißt auch, ist sehr überschaubar, wenn man da über einen Austausch erstmal redet. Die Wohnung selbst ist komplett alles neu, inklusive aller Fenster im gesamten Haus mit Dämmung oben und oberste und unterste Geschossdecke. Haustür, was soll da eigentlich jetzt Neues kommen? Ja, also von daher war schon die Erwartung, dass man einen Eigennutzer bekommt als Käufer für die beiden Leerstände. Bei den anderen...
Warte, willst du grob was sagen zu Verkauf pro Quadratmeter ungefähr?
Also die teuerste Wohnung war die erste, die wegging. Ich lasse mal offen, welche der beiden leeren an einen Menschen, der eigennutzt. Und das waren, ich glaube, 4.000 Euro auf dem Quadratmeter.
Okay. Eine ordentliche Marge auf jeden Fall. Gut, ihr habt auch was reininvestiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Ganze ohne Arbeit vollzogen wurde. Ne? Und ihr habt ja auch Mehrwerte geschaffen. Also legitim, ne? Aber auf jeden Fall am Ende des Tages ist die Arbeit, die reingesteckt wurde,
auch noch bezahlt. Das hat sich wirtschaftlich mehr als gerechnet, absolut. Stehe aber auch trotzdem weiterhin voll dahinter, dass die Leute jetzt nicht irgendwelche totalen Mondpreise bezahlt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute... trotz Kaufnebenkosten das jetzt in ein paar Jahren auch genauso wieder verkaufen könnten.
Überzeugt. Wollte ich jetzt auch nicht in die Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ne? Am Ende habt ihr ja Mehrwert geschaffen. Ich finde, wenn man die Probleme anderer Menschen löst, darf man Geld damit verdienen. Es wäre was anderes, günstig eingekauft, nichts dran gemacht irgendwie und dann teurer Weiterverkauf. Ist halt die Frage, wo da der Mehrwert irgendwo entstanden ist. Ne? Außer, dass man vielleicht irgendwie Probleme in Bestand gelöst hat, was Verwaltung angeht oder sowas. Aber das hier an der Stelle ja was ganz anderes. Ihr habt ja wirklich den Wohnraum komplett verändert im Gegensatz zu dem, was vorher war. Also
absolut.
Brauchen wir nicht legitimieren. Ja. Zwei Einheiten an Eigennutzer.
Genau.
Jetzt hast du vorhin noch gesagt, wir sind nicht über einen Vertrieb gegangen, sondern über einen befreundeten Makler. Kannst du einmal kurz unterscheiden, weil ich glaube, für diejenigen, die das noch nicht so kennen, als Aufteiler oder hier in dem Fall war es ja schon aufgeteilt, aber trotzdem habt ihr es einzeln wieder abverkauft. Was ist für dich der Unterschied zwischen die Projekte an einen Vertrieb geben und an einen direkten Makler? Und warum hast du dich für den Weg des direkten Maklers entschieden?
Ja, also der Unterschied, etwas sehr plakativ, würde ich sagen, auf der Seite des klassischen Maklers, der sich auch Portale bedient, der inseriert eine Immobilie und dann gucken da fremde Interessenten drauf, die wir jetzt noch nicht kennen, und Interessenten sehen die Immobilie. Mhm. Ein Kapitalanlagevertrieb, da sucht der Vertrieb den Käufer aktiv. Und etwas sehr überspitzt formuliert, wenn ich der Vertriebler bin und dich anrufe, weil ich dich in meiner Liste habe, aber vielleicht sogar kalt anrufe, dann überzeuge ich dich, dass du heute mit mir über das Thema Kapitalanlage Immobilie redest, weil das gut für dich ist, weil ich weiß ja, entweder durch mein Gespräch im Vorfeld oder weil ich das irgendwo an Daten schon von dir habe, dass du das und das verdienst und da im Grenzsteuersatz von 42 oder vielleicht sogar 45% bist. Das heißt, es tut dir gut. Und jetzt kommen wir vielleicht auch noch auf das Art des Objektes, was da eventuell verkauft wird. Es tut dir gut, etwas für deine Steuerlast zu tun, im Sinne von, dass du ein bisschen steuerentlastend was einkaufst und investierst. Mhm. Also diese vermeintlich klassische Kapitalanlage-Immobilie, die über Kapitalanlagevertrieb geht, die kennt ja jeder vielleicht auch schon mal von so einer Instagram-Werbung, nur 100 Euro im Monat dazulegen, also wie so eine Art ETF-Sparplan, also aus dem Netto erst einmal noch was dazuzahlen, weil die Miete eben nicht die Bankrate deckt. Ich möchte das nicht bewerten, das ist aber sozusagen der Hauptunterschied. Also einmal sucht der Vertriebler jemanden, der das kaufen soll, der jetzt gerade in dem Augenblick vielleicht noch gar nicht weiß, dass er das eigentlich kaufen soll und das gut für ihn ist. Und auf der anderen Seite, so dieser klassische Makler, der inseriert, da kommt die Immobilie, wenn man so möchte, an das Licht der Öffentlichkeit und da können alle das Objekt sehen auf den Portalen, die man so kennt. Und dann suchen die Interessenten, die wissen schon, dass sie eigentlich eine Immobilie kaufen wollen. Mhm. Und dann suchen sie sich eine Immobilie und dann stoßen sie auf die und dann nehmen sie Kontakt mit dem Makler auf. So, und warum habe ich mich für einen Makler entschieden? Also erstens, weil es vorher auch schon ein guter Kontakt war, weil ich von dessen Arbeit restlos überzeugt bin. Und weil es dann eben auch, wenn man so möchte, ein Geben und Nehmen an der Stelle ist und ich sehr gerne mit demjenigen zusammenarbeite.
Finde ich sehr, sehr wertschätzend. Sehr toll formuliert. Finde ich toll. Ich hoffe, der Makler hört das gerade, was du da über ihn sagst. Ich glaube, sowas hört man gerne, wenn man gute Arbeit geleistet hat, weil das Projekt scheint ja abgeschlossen zu sein. Und anscheinend war es so zufriedenstellend, dass er da einen guten Job gemacht hat. Also Kompliment an der Stelle.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die teuerste Wohnung war die erste, die inseriert war, war aber auch dann, glaube ich, mit der zweiten Besichtigung oder so, war die dann verkauft. Jetzt könnte man wieder sagen, Glück gehabt und so weiter, aber es hat jemand gekauft, der nach Essen gezogen ist und der brauchte gerade dann dort eine neue Bleibe. Aber wie gesagt, ne, das Zufall gibt es in meinem Leben nicht mehr. Es passiert alles aus Sinn und Verstand und deswegen, also ja, es war auf jeden Fall erfolgreich. Wir selber haben am Ende, also eine Frage, Antwort bin ich noch schuldig. Du hast gesagt, Anlage oder Verkauf an Eigennutzer oder Kapitalanleger. Wir hatten ja 6 Mietverträge übernommen und wir sind dann, weil wir gesehen haben, dass die beiden leeren Wohnungen als erste auf dem Markt waren, weil sie natürlich sofort an beide Nutzer, Kapitalanleger und Eigennutzer sich richten, weil eben unvermietet. Aber dass die so schnell gut weggingen, haben uns überlegt, naja, Also das war ja schon aufgeteilt in den 70er Jahren. Und vielleicht so kurz zur Erklärung, wenn man aufteilt, also wenn ich jetzt ein Haus kaufe mit einem Grundbuchblatt und das dann aktiv aufteile und aus 10 Wohnungen in diesem Mehrfamilienhaus 10 Grundbuchblätter mache oder machen lasse, dann bin ich ja derjenige, der jetzt aufteilt in 2026. Und wenn dann eine oder alle diese Wohnungen zum Zeitpunkt der Aufteilung vermietet sind, dann genießt der Mieter, der Mieter ist zum Zeitpunkt der Aufteilung, in ganz Deutschland mal mindestens 3 Jahre nach Verkauf Schutz vor Eigenbedarfskündigung von dem Neueigentümer, also an den ich verkauft habe. So, das ist 3 Jahre Minimum in Deutschland. In Dortmund sind wir seit letztem Jahr bei 8 Jahren. Das heißt, wenn ich ein Haus erst aktiv aufteile, ich meine, wer kauft eine Wohnung mit dem Ziel, selber drin zu wohnen, wenn er weiß, er kann erst in 8,5 Jahren da rein, bis der gesamte Prozess abgewickelt ist, war er bei 8,5 bis 9 und nicht bei 8 Jahren so ungefähr.
Am Ende immer eine Frage des Preises, ne? Aber das ist ja nicht das, was du als Verkäufer in dem Moment erreichen möchtest.
Genau, also eigentlich ist der Verkauf an Eigennutzer ist ja fast bei 3 Jahren schon, sagen wir mal, eine Herausforderung. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich sagen, ist der Case tot. Mhm. So, und dann zurück zu dem Essener Objekt. 6 Mietverträge, die wir übernommen haben. Im Ankauf steigen wir natürlich ganz normal wie immer in die Mietverträge ein. Kleine Wohnung, überall ein Mieter nur im Mietvertrag, auch faktisch nur ein Bewohner. So haben wir uns gedacht, naja, also wer nicht fragt, der hat schon keine Antwort bekommen. Also haben wir einfach mal stumpf die Leute gefragt und haben ihnen auch ganz normal die rechtliche Situation erklärt, weil es war ja schon aufgeteilt und es war schon in den 70ern aufgeteilt. Das heißt, wir hatten ja die Daten in den Mietverträgen und die waren alle nicht länger, bis auf eine Partei, nicht länger dort Mieter als, ich glaube, 4 oder 5 Jahre. Das heißt, diese Mieter, die hatten eben gerade nicht diesen Schutz vor Eigenbedarfskündigung, wenn wir weiterverkauft hätten, weil sie eben erst Mieter wurden, schon lange nachdem es aufgeteilt war und da waren wahrscheinlich x Mieter schon vorher in diesen Wohnungen. Also selbst dieses mindestens 3 Jahre hatten sie nicht als Schutz gesetzlich, sondern einfach nur die ganz normale BGB-Schutz vor Eigenbedarfskündigung des Eigentümers. Und der ist ja abhängig davon, wie lange der Mieter schon drin ist. Und dann eben, wie gesagt, bei 5 von 6 Jahre oder jünger. Also wir reden davon faktischem gesetzlichen Schutz vor Eigenbedarfskündigung von, ich glaube, 5 oder maximal 6 Monaten. Das heißt, sehr überschaubar. Und dann bin ich da einfach hingegangen, habe den Mietern das erklärt. Bis auf eine Mietpartei, weil der war schon hochaltrig. Da haben wir gesagt, haben wir der Tochter versprochen, kein Problem, wir verkaufen dann Kapitalanleger. Ihr Vater wird hier immer wohnen bleiben können. Und dann haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, also ich erkläre denen das einfach nur. Ich mache ihnen ein Angebot, überlegen Sie mal. Ich weiß ja nicht, wer mir die Wohnung abkauft. Und es könnte passieren, dass jemand Ihre Wohnung, wo Sie jetzt noch zur Miete wohnen, kauft, der da selber einziehen möchte. Und dann kann er sie vom Gesetz gedeckt in 6 Monaten oder 7 maximal hat er sie rausgeklagt oder rausgekündigt, muss er gar nicht klagen groß, weil es eigentlich eine eindeutige Sache ist vor Gericht, wird einfach so entschieden. So, und als Alternative biete ich Ihnen, dass Sie einmal drüber nachdenken und so eine Woche Bedenkzeit, dass wir uns finanziell einigen, wenn Sie in der Mietaufhebung jetzt nicht per morgen oder im nächsten Monat, aber perspektivisch in und dann, ich glaube, in den nächsten 6 Monaten oder sowas. Also auch eine Perspektive, die ähnlicher Zeitraum ist, nur dass dann eben das Mietverhältnis aktiv aufgelöst wird gegen Kompensationszahlungen, die übrigens steuerfrei ist für den, der sie bekommt. Also ist sozusagen auch jetzt einfach mal, je nachdem, ne, 2,5 Zimmerwohnung und du wohnst noch nicht lange da und bist vielleicht Student. Also wir hatten einen Student, wir hatten mit 30, 40-jährige Person, die da einfach normal arbeitet und dann, also am Ende haben es 5 angenommen von 5. Ne? Also zeigt dann auch irgendwie, dass wir jetzt da nicht irgendwie, also ich glaube, es war einfach ein faires Angebot und die Leute haben sich einfach abgewogen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ansonsten niemand kauft und dann bin ich halt ohne Geld raus.
Also ich würde das nochmal zusammenfassen. Für euch wäre es auf der einen Seite die Herausforderung geworden, dass wenn ihr die Leute mit übernehmt dort, dass dann eventuell ein potenzieller Verkaufspreis niedriger gewesen wäre, weil die Mieten ja auf irgendwie angehoben werden hätten müssen auf ein bestimmtes Niveau. Je höher die Mieten, umso höher die Möglichkeit, den Verkaufspreis zu erzielen. Und ihr habt euch dann für die Situation entschieden, dass ihr mit den Mietern gesprochen habt, im Prinzip eine einvernehmliche Lösung gefunden habt, wo beide Seiten in irgendeiner Art und Weise von profitieren. Egal, ob es jetzt eine Abschlagszahlung ist, nach dem Motto, pass auf, ich gebe dir Summe X dafür, dass wir das gemeinsame Mietverhältnis beenden. Oder, hey, wenn wir die Miete erhöhen auf ein Niveau, was vorher miteinander besprochen wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wegen Eigenbedarf gekündigt wirst, niedriger. Wenn du das möchtest, können wir das machen. Wenn nicht, kann ich halt nur nicht versprechen, dass der Kündigungsschutz quasi dich lange hier in der Wohnung hält, wenn derjenige Eigennutzer ist. Und am Ende im Prinzip haben alle dabei gewonnen, weil die Leute mitentscheiden durften und nicht vor eine Entscheidung gestellt wurden, die du getroffen hast, sondern du hast das gemeinsam mit denen erörtert sozusagen.
Genau.
Und hat dann im Ergebnis dazu geführt, dass eigentlich für dich natürlich auch Abschlagszahlungen wahrscheinlich geleistet worden sind, aber du dann am Ende 5 freie Mietverhältnisse hattest.
Genau, ja, korrekt. Also die 6 Vermieteten, die wir übernommen haben, die sind wir ja sowieso eingestiegen. Was du meinst, ist, wenn ich sie weiterverkaufe, das Mietverhältnis sozusagen,
und
ein Käufer einsteigt, dann guckt der natürlich auf eine Rendite erst einmal. Und wenn er keine Interesse hat, dort selber einzuziehen, dann ist das einzig, was ihn interessiert, eben genau die Rendite. Und in der Tat waren die Ist-Mieten dort überschaubar, teilweise dem Zustand der Wohnung jetzt entsprechend, weil die eben nicht in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren saniert worden sind. Aber der allgemeinen Lage in Rüttenscheid total unterirdisch. Also da wird neu vermietet, ja eben nicht mehr für 7 € oder so etwas. Also auch der Mietspiegel gibt, glaube ich, sogar mehr her. Genau, und das war letztlich das Angebot, was wir gemacht haben, neben dem auch wirklich einfach ganz offen und transparent das rechtlich kurz erklärt und auch gesagt, bitte informieren Sie sich, das werden Sie genauso sich überall bestätigen lassen können, vom Mieterverein, von einem Anwalt, von einfach, gut, ChatGPT habe ich damals noch nicht irgendwie so gesagt, und so, aber grundsätzlich vollkommen richtig, dass ich einfach nur erklärt habe, wie die Situation ist und dann eben halt ein Angebot gemacht habe.
Wo würdest du sagen, waren deine größten Learnings in dem Projekt? Also es ist erfolgreich abgeschlossen worden. Ihr hattet die Themen mit dem Dachdecker, der euch da hängen lassen hat. Wenn mit dem Wissen, was du heute sammeln durftest, danach sind ja noch ein paar Projekte abgewickelt worden, das nehme ich jetzt mal vorweg.
Ja, ja.
Also es ist danach ganz gut weitergelaufen. Mit dem Wissen, was du heute hast, wo würdest du sagen, was hast du aus dem Projekt am meisten mitgenommen?
Also erstmal so richtig hart bestätigt, das, was man immer schon landläufig überall hört, dass es immer länger dauert und immer teurer wird, wenn man viele Sachen anfasst und jetzt nicht nur, du hast es ganz am Anfang mal gesagt, klassisches Fix and Flip, vielleicht nur kaufen, maximal eine Pinselrenovierung oder auch noch nicht mal das. Und wenn der Markt einfach, steigende Flut hebt alle Boote, wenn der Markt einfach allgemein steigt, dann brauche ich nur ein bisschen warten und kann dann schon mal wieder ein bisschen teurer verkaufen. Also es wird immer, dauert immer länger und es wird immer teurer, als man gedacht hat. Als Downside, als Upside definitiv, wenn man sich vorher diszipliniert hat und sich nicht irgendwas schön gerechnet hat und jetzt nicht was ganz Komisches im Markt passiert, von heute auf morgen wie so eine Verdopplung des Zinses, dann darf man in aktueller Zeit, und das gilt auch jetzt heute März 26 noch, auf einen höheren Verkaufspreis. Also hoffen darf man immer, aber wenn man ausreichend konservativ war, dann darf man den, glaube ich, fast annehmen. Nur eben, er war eben vorher nicht in der Kalkulation drin. Also das kompensiert dann teilweise die höheren Kosten über und gleicht es nicht nur in Teilen aus. Also ich würde mir noch mehr zeitlichen Puffer reinbauen. Nicht jetzt, dass wir zu wenig Puffer auf der Finanzierungsseite hatten. Also wir hatten eine Laufzeit von 3 Jahren, von variabel finanziert. Aber ich würde mir in der Präsentation, also ich habe hinterher mal so einen Soll-Ist-Abgleich gemacht und auf dem Stammtisch das mal einmal an die Wand geworfen, was der Zeitplan war, den ich dem Banker bei der Projektvorstellung gezeigt habe. Und was dann am Ende die gleiche Zeitschiene, wo ich die Daten, die 8 Daten der Verkaufsnotartermine eingetragen habe. Und das ist dann doch ein bisschen weiter nach hinten gegangen. Zweites Learning. Überlegte, also auch, man ist ja oftmals besser darin, anderen, und da bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut drin, anderen einen Ratschlag zu geben, wenn ich mich in deren Schuhen reinstellen kann. Aber ich muss mich mehr disziplinieren, dass ich das oftmals auch für mich selber noch ein bisschen besser machen kann. Also das zweite Learning war auf jeden Fall, es gab eine Wohnung von den 8 im Dachgeschoss, Da hatte der ursprüngliche Eigentümer für seine Tochter mal eine Zwischenwand rausgerissen und das war keine 200-Zimmer-Wohnung, sondern es gab einen ganz großen Wohn-Essraum und dann ein Schlafzimmer. So, also der Grundriss war anders und zwar auch die einzige Wohnung, die anders war vom Grundriss. Und da hätte ich oder hätten wir definitiv vorher einen realistischeren Verkaufspreis dran schreiben sollen, weil das dann, das war die letzte Wohnung, die wir verkauft haben und die ist daran, die mussten haben wir auch zwei, dreimal im Preis ein bisschen gesenkt und ich bin davon überzeugt, dass es neben Dachgeschoss, aber das andere Dachgeschoss ging relativ schnell weg, dass es daran lag, dass der Grundriss anders ist, dass man da eben nicht einen zweifelnde WG rausmachen könnte mit zwei getrennten Schlafzimmern und da einfach realistischer sein, was ist, ich sag mal, das hässliche Entlein in dem Objekt, was wahrscheinlich nur ausschließlich über den Preis weggehen kann und diesen Preis so realistisch wie möglich und so niedrig wie möglich schon in der eigenen Kalkulation ansetzen, dass man erst gar nicht für sich selbst in dieses Gefühl kommt, den Preis senken möchte ja niemand gerne. Und wenn man dann am Ende einfach irgendwann in diesen sauren Apfel beißt und sagt, es fühlt sich halt wie eine Niederlage an, für sich selbst einfach nur, obwohl das in meinen Augen Quatsch ist, aber einfach realistischer sein, das hässliche Endline sofort realistisch richtig niedrig bepreisen, dass man sagt, das ist ein Lowbrainer für den Käufer eigentlich. Wenn sich am Ende Leute irgendwie hochbieten, ist dann die schöne Upside noch möglicherweise. Mhm. Also das ist sozusagen ein bisschen mehr Realismus in diesem Betrachten, ja, ich bleibe bei dem Begriff hässliches Endline. Mhm. Das wird, ja, und Handwerker hegen und pflegen. also ich nehme das dem jetzt nicht krumm, weil wenn das so war, dass dem ein Großteil der Leute da einmal auf einmal weggelaufen sind, dann kann ich verstehen, dass er dann den zuletzt angenommenen Auftrag wieder ablehnen muss. Aber schön ist natürlich trotzdem nicht. Ja, und wer nicht fragt, der hat schon keine Antwort bekommen sozusagen. Ne? Also warum nicht einen Mieter fragen, was seine Zukunftspläne sind? Mehr als sagen, ich sterbe hier und ich werde waagerecht rausgetragen, kann er dir nicht sagen. Und im Schlimmsten, weil das ist ja auch da, was ist das Schlimmste, was passiert? Er findet dich blöd, denkt insgeheim oder erzählt in seinem Freundeskreis, das ist aber ein Idiot gewesen, der will mit Wohnraum Geld verdienen. Okay, kann ich damit leben? Ja, nein, könnte ich. Also frage ich ihn auch in Zukunft, wenn das Grundsetup stimmt. Also ich würde nie jemanden fragen, der jetzt irgendwie da 70, 80 ist oder sowas und sagt, okay, komm. Ne, so. Also jeder muss seine moralischen Grenzen haben. Die habe ich in dem Bereich definitiv. Aber das ist auch so ein Learning, wo ich sage, manchmal bist du überrascht, was andere für sich für eine Lebensplanung haben. Du guckst den Leuten nur vom Kopf und du kannst nicht dahinter gucken.
Ja, und nur aus der eigenen Sorge heraus, der könnte das und das sagen, einfach nicht zu fragen, ist ja eigentlich dumm. Ne? Ja.
Es ist dumm.
Trotzdem hat man oft diese Hemmnisse. Ne?
Genau, du unterstellst Prämissen, die in deinem eigenen Kopf drin sind, aber auch nur in deinem Kopf.
Naja, hast du recht. Also es ist schon spannend. Ich höre auch definitiv raus so aus allem, was du bis hierhin gesprochen hast. Du hast ganz am Anfang mal damit angefangen, dass du gesagt hast, dass du dem Maklern, wo du als Käufer aufgetreten bist, sehr verbindlich gewesen bist und auch gesagt hast, also es gibt heute, spätestens morgen von mir ein klares Ja oder ein klares Nein. Das ist, glaube ich, etwas, was man hier auch nochmal mit rausnehmen kann, dass man Verbindlichkeit seinen Gesprächspartnern gegenüber verdeutlicht, egal ob das der Makler, der Verkäufer, der Handwerker ist.
Absolut,
ja. Ich glaube, es ist sehr entscheidend, das hast du gerade auch nochmal zu dem Thema Handwerker nämlich auch gesagt, weil du auf der anderen Seite wahrscheinlich auch so behandelt werden möchtest. Ne?
Klar.
Und ich glaube, wenn man verbindlich auftritt, hebt man sich schon extrem vom Markt ab. Also ich kann das sowohl als Dienstleister jetzt mal gesprochen, als Immobilienmakler oder auch als Baufinanzierer, kann ich das 1:1 widerspiegeln. Es gibt ganz oft die Kunden, die suggerieren, also ich sag mal gerade im Immobilienmaklerbereich, das ist so ein Running Gag eigentlich schon hier, die Leute, die am Anfang kommen und sagen, ja, Finanzierung brauche ich alles nicht und ich habe genug und ich will hier gar nicht, wir machen das Ding und wo kann ich unterschreiben? Hat noch keiner bisher so durchgezogen. Ne? Also es ist tatsächlich so, die am lautesten bellen irgendwie, da passiert nichts. Ne? Oder auf der anderen Seite im Finanzierungsbereich halt genau dasselbe Thema. Ne? Und also was ich damit sagen möchte, als Dienstleister mit jemandem zusammenzuarbeiten, der verbindlich und loyal ist, macht am meisten Spaß. Und wenn ich jetzt Kunde bin auf der anderen Seite, versuche ich mich exakt genauso zu verhalten. Und ich würde auch behaupten, im eigenen Ankaufsprofil beispielsweise, wenn ich jetzt losgehe und für meinen Bestand einkaufe, ist das etwas, was ich sehr häufig im Ankauf sogar ausspiele, indem ich dem Verkäufer an der Stelle sage, er hat von mir die Zusage, wir machen das, ja. Ein Mann, ein Wort, sage ich immer mit dabei, gebe denen meine Hand da drauf und lege im gleichen Atemzug manchmal, wenn es die Situation erfordert, noch ein paar Käuferrezensionen dabei, dass ich sagen kann, guck mal hier von den letzten Verkäufern, oben stehen die Kontaktdaten mit drauf, können Sie sich gerne auch telefonisch melden und sich dabei erkundigen, wie die Zusammenarbeit mit mir gelaufen ist. Nochmal einen kurzen Zweizeiler. Vielen Dank, hat alles pünktlich geklappt und immer die Vereinbarung eingehalten. Einfach nochmal, um die Seriosität zu unterstreichen. Und ich glaube, dass das tatsächlich, also wenn man das so auf die Goldwaage legen möchte, das kleine, die kleine Extrameile ist, die dann aber vielleicht den Unterschied macht, warum man mit dir das Geschäft gerne macht, der Makler, der dir die zweite Wohnung am Anfang verkauft hat, ne? Anstatt dass man es vielleicht an jemand anderen gibt. Weil man weiß, ey Mensch, wenn ich mit dem Darke was mache, da ist Zuverlässigkeit da, wenn der sagt, er macht das, dann macht er das.
Absolut. Also ich meine, kann sich ja jeder selber fragen, auch der es gerade hier zuhört, mit wem möchte man eigentlich tagtäglich lieber zusammenarbeiten oder sich umgeben? Also mit Leuten, die man deutlich besser einschätzen kann, weil man schon zwei, drei Mal mit denen was zusammen gemacht hat und sei es auch nur, kann auch der Arbeitskollege sein, fachübergreifend, was auch immer. Ja. Also da weiß ich, dass derjenige auch verlässlich ist, wenn er mir sagt, ich schicke dir das morgen, dann schickt er es mir morgen. Mhm. Oder er ruft aber an und sagt, ich kann es dir heute nicht schicken, obwohl ich es dir gesagt habe, weil, und dann kann immer das Leben dazwischen kommen. Ja, das kann ja passieren, aber dann würde ich auch immer sozusagen dann eben zum Telefonhörer greifen und sagen, ich habe dir was zugesagt, kann ich leider nicht einhalten, nur damit du Bescheid weißt. Warte nicht drauf, was auch immer. Dann, wenn dann ein Deal weggeht, ja okay, dann habe ich halt Pech gehabt. Es ist ja im Zweifel in meiner Verantwortung, warum ich dann jetzt heute nicht liefern kann, obwohl ich es gestern eigentlich gesagt habe. Mhm. Kann immer passieren, aber dann ist es trotzdem meine Verantwortung.
Ich hundertprozentig unterstreiche das und ich finde, dass es, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mit einem Makler hier vor Ort mehrmals Geschäft gemacht als Kunde, also dass ich der Käufer war. Und einen meiner besten Deals, den ich machen durfte, habe ich genau aus diesem Grund gemacht, dass dieser Makler mich als zuverlässiger Partner wahrgenommen hat, weil der wusste, ich treffe schnelle Entscheidungen. Und es war ein Deal, der musste schnell gehen, weil der Verkäufer dringend Geld brauchte. Es gab keine Unterlagen zu dem Objekt. Und er wusste, dass wenn er mich anruft, dass ich ihm eine schnelle Entscheidung gebe. Und ich habe es, ein kleiner Tipp vielleicht am Rande, es war montags und ich hatte gesagt, bis donnerstags kriegt er die Zusage von mir und dienstags habe ich sie ihm gegeben. Also auch überperformen, ja, sozusagen. Absolut, ne? Absolut. Wenn ich einen Deal unbedingt haben möchte, tatsächlich, und man merkt das ja, ne? Also ich finde, wenn man sich ein Objekt anschaut, merkt man recht schnell, wird es jetzt hier ernst? Ich würde es nicht sofort zusagen, keine Frage, aber man merkt ja, ob das was ist und dann ruhig gerne sagen, wenn die noch einen Tag länger oben drauf packen und dann lieber einen Tag früher schon die Zusage geben, macht auch nochmal ein kleines bisschen was aus. Ne? Natürlich nur, wenn man es, und das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt, nicht nur aus der Theorie erzählen, ich bin der Zuverlässige und ich bin derjenige, auf dessen Wort man sich verlassen kann, sondern genauso wie du sagst, selbst wenn man dann nicht performen kann, weil irgendwas Äußeres dazwischen kommt, ist man aber trotzdem derjenige, der dann anrufen kann und sagen kann, Mensch, ich habe leider noch keine Rückmeldung von der Bank oder ich warte hier immer noch auf das Angebot vom Dachdecker oder ne, das ist der immer, Grund, warum ich mich nicht melden kann. Ja. Nicht, dass sie denken, ich habe sie vergessen, ich bin dran. Ja. So, und schon ist alles, das Vertrauensverhältnis bleibt erhalten in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also 99,9% der Menschen haben dafür Verständnis, dass irgendwie das Leben mal weitergeht und dass sich seit gestern die Uhr, weiß nicht, 16 Stunden weitergedreht hat. Mhm. Und wenn man das einfach offen kommuniziert, ja, was soll dabei sein? Also das ist, glaube ich, sollte der Anspruch sein oder wäre meine Erwartung eigentlich, aber man wird natürlich oft leider eines Besseren belehrt. Und deswegen, glaube ich, bei dir, kann man sich dann durch diese vermeintliche Selbstverständlichkeit sogar schon wieder hervorheben, ein Stück weit. Ja? Obwohl es für einen selbst wirklich nur das Natürlichste der Welt ist, kommt es aber bei vielen anderen dann sogar positiv an und wird nicht nur so als Selbstverständlichkeit wahrgenommen, weil eben viele andere leider eben nicht so handeln.
Wir haben jetzt ganz viel, glaube ich, schon rausziehen können aus diesen Anfängen, die du da gerade von dir beschrieben hast. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel Zeit hier zusätzlich noch miteinander verbringen. Ich möchte aber gerne noch ein Thema aufmachen, weil ich weiß, dass du da auch ziemlich tief unterwegs bist, und zwar KI in der Immobilienwelt. Mich würde mal interessieren, weil ich weiß, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, wie siehst du die, worin siehst du den Vorteil von der KI und wie nutzt du die KI für dich in deinem Alltag?
Also danke für die Blumen. wie sehe ich sie im Alltag? Also bei sich wiederholenden Prozessen macht sie absolut Sinn. Nutze ich sie immer so konsequent schon? Nein, da bin ich wieder bei dem Punkt, sehr gut in Empfehlungen für andere, noch nicht so konsequent in der eigenen Umsetzung oder Anwendung. Also ist so ein bisschen die Frage, was will jetzt vielleicht der Zuhörer gerade, also was kauft derjenige? Wenn ich, ohne das zu werten, wenn ich jetzt einzelne Wohnungen kaufe, dann kommen ja, ich denke, die allermeisten Wohnungen, hast du vielleicht auch bessere Kenntnisse, würde ich denken, kommen einfach auf Portale, weil so eine Off-Market-Wohnung, da ist vielleicht nicht so spannend genug, dass der Makler da jetzt irgendwie Arbeit reinsteckt und dann noch rumtelefoniert, wer die vielleicht vorher, kann auch mal vorkommen, aber also wenn man Wohnungen und das auch nicht nur einmal kaufen will, dann könnte man sich den Akquiseprozess vermutlich, wenn man vielleicht noch einen Vollzeitjob hat und dann nicht jetzt irgendwie immer auf eine Notification von irgendeinem Portal reagieren kann, dann könnte man sich das sicherlich automatisieren und optimieren, dass über Schnittstellen zu irgendwelchen Crawlern oder so die Daten abgreifen, und dann kann man hinterlegen, wie das vorgeprüft werden soll mit den Daten, die eben im Inserat sind. Das geht. Nicht, dass ich es jetzt aus dem Stegreif alles alleine umsetzen könnte, aber ich weiß, dass es schon sehr gut geht und dass es in 6 Monaten wahrscheinlich perfekt geht. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass so die rudimentäre Ankaufsprüfung und vielleicht auch sogar die etwas detailliertere Ankaufsprüfung jetzt perspektivisch in den nächsten 6 bis 12 Monaten darüber laufen kann für Leute, die viele Inserate screenen wollen und nicht die Zeit haben oder die Lust haben, das jetzt quasi immer live direkt selbst am Handy zu machen. Bei Mehrfamilienhäusern, deswegen habe ich da so die Weiche eingebaut, weiß ich noch nicht so genau. Da geht ja deutlich mehr einfach mal so über einen Anruf oder über einen Schreibtisch von einem Makler, von einem Kontakt, weil das eben jetzt auch ein Invest ist, was nicht so jeder vielleicht finanziert oder wo man dann einfach auch weiß, noch mehr Verlässlichkeit. Ich meine, so nochmal zurück zu einer Wohnung, die kann ich schnell auch an jemand anders verkaufen. Aber so ein Mehrfamilienhaus vielleicht auch dann irgendwie 7-stellig oder so im Preis, das sortiert sich dann ein bisschen anders vielleicht ein. Da weiß ich es noch nicht so genau. Da habe ich noch nicht so eine direkte Meinung zu. Bei denen, die beim Portal kommen, ja, das kann auch irgendwie über KI laufen, aber da kommt halt nicht so viel drauf. Also da Rudis Resterampe sagen ja auch viele, was auf dem Portal ist, das haben definitiv schon viele Augen vorher gesehen. Und nicht so trotz, ne, das ein Essen, das war auf dem Portal. Also wir haben da einen guten mittleren 6-stelligen Gewinn mitgemacht. Das hätte auch jeder andere machen können.
Kann ich an der Stelle auch nochmal eben sagen, also ein Großteil der Deals, die ich für einen eigenen Bestand gekauft habe, tatsächlich übers Portal. Ne? Ja. Also es ist nicht immer so, ah ja, du kommst ja aus der Branche und du hast gesagt, nein, ein Großteil der Objekte, ja, die ich im Bestand habe, habe ich tatsächlich über Portale gekauft.
Warum auch nicht? Also sehe ich eigentlich genauso. Deswegen gucke ich auch jeden Tag mehrfach in die Portale selbst rein, nutze auch irgendwie Crawler und so weiter. Also ich mache schon noch sehr viel eigentlich händisch, manuell, zurück zu dem KI-Thema. Da könnten wir uns auch besser aufstellen. Ja, das steht auf der Liste, auf der langen Liste. Trotzdem am Ende ist es auch in Zukunft, meine Meinung, immer noch ein People's Business. Also ich glaube, ich tue mich schwer, aber vielleicht liegt es an meinem Alter sozusagen, also ich tue mich schwer, dass jetzt irgendwo in einem Portal schon irgendwie da noch mehr KI mit eingebaut ist und ich als Interessent dann. Also am Ende muss ich von einem möglicherweise Makler involviert, aber definitiv einen Menschen als Verkäufer, als Eigentümer von mir überzeugen, je nachdem, in welcher Marktphase wir sind, bin ich nicht alleine da. In der Regel bin ich nicht alleine da. Und von daher muss ich ja auch irgendwie eine menschliche Komponente mit reinbringen. Und verlässlich, hatten wir gerade zuverlässig Finanzierungsseite geklärt und solche Sachen. Und ob das jetzt absehbar in 6 bis 12 Monaten irgendwie so komplett wegfällt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass es in 2 Jahren ganz weg ist. Mhm. Es gibt vielleicht so eine neue Nische, die sich so vielleicht bildet im Immobilienmarkt. Was ist der Immobilienmarkt? Den gibt es ja auch nicht. Also neben Standorten, Regional- und Invest- und Assetklassen könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es sowas wie, also Tokenisierung soll es wahrscheinlich oder wird es bald geben, dass ich so Anteile an darüber kaufen kann. Ist das direkt KI? Nee, jetzt auch nicht. Aber also wir machen jetzt gerade einen Fächer weit auf, wo wir wahrscheinlich noch in 3 Stunden sitzen, aber ein bisschen mehr so philosophieren, wie das aussehen könnte. Ich weiß nicht, habt ihr aus, ich stelle mal eine Frage vielleicht zurück, habt ihr aus eurem tagtäglichen da schon tiefere Insights oder was umgesetzt, wo du sagst, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorstellen können?
Also ich würde behaupten, dass für uns KI auf jeden Fall, also sowohl jetzt im beruflichen Kontext, aber auch als Investor, sage ich jetzt mal, im Ankaufsprozess, mir eine ganze Menge Arbeit abnimmt. Also auch was so Modernisierungsplanung angeht, gerade solche Themen oder auch also kreative Dinge, Raumgestaltung, wenn ich irgendwas umnutzen will oder sowas, ne, nochmal eine Idee mitzukriegen oder so, wenn ich einen Grundriss hochlade. Also ich glaube schon, dass da sehr viel Potenzial drin ist. Ich nutze es täglich tatsächlich. Ich würde aber auch sagen, und das möchte ich eigentlich auch betonen, in meinen Augen ist das Chance und Risiko zugleich. Das ist so ein bisschen, also ich sehe es als natürlich eine Riesenchance und ich weiß, dass das Ganze weltverändernd werden wird. Das Einzige, was ich gerade so ein bisschen auch beobachte, ist um die Leute, die sich nur noch auf die KI verlassen. Weil wenn man sich ein bisschen tiefergehend mit den Dingen ja auch auseinandersetzt, Large Language Model, ich werde jetzt nicht zu technisch werden, aber ist nicht immer 100% das, was da rauskommt, dass es auch wirklich stimmt. Und ich sag mal, wenn man anfängt, das Ganze kopflos zu nutzen und sich auf die Ergebnisse verlässt und man selber im Worst Case verlernt, wie sich die Rendite überhaupt zusammensetzt, also welche Faktoren beeinflussen denn meine Rendite? Also ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, vielleicht sogar in der Lernphase schon, also in dem Moment, wo ich anfange, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, dann kann das auch ein ganz schneller Bumerang werden. Ja, weil die KI hat mir doch gesagt, das ist ein guter Deal und jetzt habe ich das gekauft und warum ist das denn jetzt schlecht? Ne? Warum kommt denn da kein Plus bei raus?
Ne? Absolut, absolut. Ne? Bin ich so ein bisschen meine Sichtweise drauf, was ist der Worst Case? Naja, also dass ich extrem überteuert an einem sehr schlechten Standort was kaufe und dann habe ich das erstmal über Fremdfinanzierung an den Hacken und werde es im schlimmsten Fall nur mit einem durchaus auch größeren Verlust wieder los und da sollte ich oder wäre meine Empfehlung, aber zumindest für mich selbst die Empfehlung, also da würde ich immer das letzte Wort haben wollen und auch bewusst die letzte Entscheidung getroffen haben. Unterstützung, Hilfe immer gerne, auch wenn du sagst, genau in dem kreativen Grundrisse und so weiter, was du gerade sagst, das ist absolut, da bin ich bei dir, habe ich total gerade nicht dran gedacht, das ist natürlich digitales Staging und so weiter, da kann man noch viel mehr machen mit KI, also genau, eine Messi-Wohnung kann man auf einmal mit 10 Minuten Arbeit ist auf einmal schon kernsaniert und so sieht es ja auch aus dann. Ja, genau. Das ist alles definitiv Sachen, derer man sich in Zukunft wahrscheinlich nur noch bedient. Nichtsdestotrotz bleibt es dann auch wieder eine menschliche Komponente. Du musst ja dem Interessenten, gerade dem Eigennutzer, etwas an die Hand geben, dass er nicht dann vor Ort enttäuscht ist, wenn er noch in die gerade leere Wohnung reinkommt. Ja, also
auf jeden Fall.
Staging nur digital ist nett, wenn man es so als Beiwerk benutzt. Das ist so mein Takeaway auch noch, wenn man vielleicht auf dem iPad mal Fotos dabei hat, wie es gestaged aussehen kann.
Ja.
Wenn man aber nur digital inseriert, also digital gestaged inseriert und dann sehen diese Leute und die lesen nicht im Zweifel, dass es da auch irgendwo drin steht, dass das nur KI-Image oder sonst was ist, dann kommen die in diese Wohnung oder in das Haus und gerade als Eigennutzer, man sieht faktisch, wie denen die Gesichtszüge entgleiten, weil es jetzt nicht so aussieht, wie sie es noch im Kopf haben von den gestagten digitalen Bildern. Das ist, glaube ich, schlichterdings unmöglich, an so jemanden dann noch was zu verkaufen als Eigennutzer.
Sehe ich ganz genau so.
Also auch da bleiben wir irgendwie bei einer gewissen menschlichen Komponente wieder. Aber ja, um deinen Punkt zu machen, den kann ich auch nur definitiv unterstreichen. Man sollte sich nicht selber aus der Verantwortung rausnehmen lassen von einer KI. und dann am Ende sogar noch der KI die Schuld geben, dass sie einem eine Empfehlung gegeben hat für irgendetwas. Mhm. Nein, sorry, du bist selber Herr oder Frau deines Lebens und du bist deines Glückes Schmied, ja. Und das sollte man auch nie aus der Hand geben.
Vielleicht auch nochmal, weil während du das gerade so ausgeführt hast, ist mir das auch nochmal eingefallen. Als Dienstleister, wir sind ja auch Immobilienmakler und wir kriegen auch zwischendurch mal E-Mails, die ganz, ganz offensichtlich mit KI geschrieben sind. Und ich sage das jetzt mal aus der Dienstleisterbrille, völlig wertfrei, braucht sich ja niemand da draußen angesprochen fühlen, aber wir stellen ein Exposé online und ich würde behaupten, wir geben uns sehr viel Mühe mit unseren Exposés, dass da sehr viele Details dann auch schon drinstehen. Bei uns läuft das so, dass bei Immobilien-Scout der Heißmacher, sage ich mal, ist und dann kriegt der Kunde von uns ein sehr detailliertes Exposé zur Verfügung gestellt. Und wenn dann Rückmeldungen kommen, die über ChatGPT oder irgendwelche anderen künstlichen Intelligenzen ausgeführt sind, da siehst du dann recht schnell, der hat das Exposé gar nicht gelesen.
Ja.
Also, ne, weil du ganz genau weißt, alle diese Punkte, die da irgendwie abgefragt werden, sind doch im Exposé sehr detailliert erklärt. Vielleicht sogar mit noch mehr Details als das, was angefragt ist. Und das sorgt tatsächlich beim Leser, also in dem Fall dann bei dem Makler, eher für das Thema, das wirkt unseriös. Also ganz aktuell haben wir eine Anfrage gehabt für ein Objekt im Millionenbereich tatsächlich, wo der Interessent dann mit KI einen wunderschönen Text, die Einleitung war wirklich so, dass ich gedacht habe, oh cool, der passt super. Und dann kommt, ja, und wir kennen das Objekt ja schon aus der Vergangenheit, wir haben das schon mal besichtigt. Geht gar nicht, weil es ein Neubau. Und das Gute wäre ja auch hier, dass man auf beiden Seiten keinen Makler bezahlen müsste. Und der Kunde schickt uns als Immobilienmakler diese Anfrage. Gut, wenn man einen Makler
schickt, ne?
So, und an der Stelle weißt du dann, okay, er hat sich zwar ein bisschen Mühe gegeben, er hat oben was Persönliches mit einfließen lassen und unten haut es die KI dann vollkommen aus den Socken.
Ja.
So, und jetzt ist ja die Frage, jetzt kriegst du sowas als Dienstleister, wie seriös, gerade in einem Bereich, also bei dem Beispiel jetzt ist es ein Kaufobjekt in Millionenhöhe, also eine Million genau, wie wirkt das?
Ja, das ist unseriös, das ist auch nicht wertschätzend.
Genau.
So ein Letzteres finde ich eigentlich schlimm. Also, weil was ist das Kostbarste, was wir haben? Unsere Zeit.
Unsere Zeit,
so,
ganz genau.
Da setzt sich jetzt jemand erstmal im Vorfeld von euch hin und trägt alles zusammen, arbeitet es aus.
Mhm.
So, dann wird es angefragt, wird es verschickt und dann kommt da klatsch, sowas KI-generiertes nach 3 Sekunden quasi zurück, weil Zeit ist da ja in dem Fall kein Faktor mit der KI. Und dann sieht man, dann setzt sich wieder jemand mit seiner Zeit da dran und liest das und dann kommen die ersten Zweifel beim 5. Satz und beim letzten Satz weiß man,
okay
lohnt
sich gar nicht.
Wer es auch mal war, ist Claude, ChatGPT, wer auch immer, aber nicht Frau Müller, Herr Meier, der da unten als Absender drunter steht.
Genau.
Also das ist alles andere als wertschätzend und wie gesagt, mit der Zeit anderer Menschen sollte man sehr sorgsam umgehen.
Und da schließt sich jetzt vielleicht auch nochmal der Kreis zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, wo wir gesagt haben, man sollte zuverlässig und loyal und so weiter seinen Geschäftspartnern gegenüber auftreten. Genauso an der Stelle Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Und ich glaube, das unterstreicht die Situation nochmal und rundet das Thema mit der KI an der Stelle jetzt nochmal ab mit dem, was wir am Anfang gesprochen haben.
Ja, absolut.
Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde hier sitzen. Ich glaube, wir haben noch ganz viel zu erzählen, aber im Anbetracht der Zeit würde ich dich ja auch nochmal fragen. Also ich würde mich freuen, wenn Fragen offen geblieben sind. Wir würden deinen Instagram-Account gerne mit unten verlinken, dass man dich natürlich auch direkt anschreiben kann.
Gerne.
Aber gerne auch uns nochmal Fragen zuschicken und dann können wir ja gerne nochmal bei der nächsten Folge über ein anderes Projekt sprechen, weil ich weiß, dass du da noch ganz viele spannende andere Dinge im Portfolio mit hast.
Ja, gibt es noch ein paar Sachen, die gerade so noch in der Abwicklung sind, deswegen auch bewusst heute da jetzt noch nicht drüber gesprochen. Können wir wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, im Laufe diesen Jahres über die letztes Jahr angekauften Sachen dann reden. Und dann bin ich mal gespannt, was dieses Jahr noch so kommt. Ein bisschen was müssen wir noch ankaufen, damit wir nächstes Jahr wieder was verkaufen können.
Ich drücke dir auf jeden Fall weiter in die Daumen, aber ich glaube,
wenn sich jemand aufgerufen fühlt, kann er
was verkaufen zu wollen. Ja.
Mirko.garke
bei Instagram. Ja, genau.
Jederzeit gerne. Genau.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.